Wir sprechen heute mit Katrin. Katrin wurde 1962 in Verden geboren. Katrin hat bereits 1978 als Bassistin in einer Frauen-Punk-Band namens Monotoner Ablauf angefangen. Etwas später gründete sie zusammen mit ihrem damaligen Partner Matthias die Band Kastrierte Philosophen. Die galten in den 80ern so ein bisschen als die deutschen Velvet Underground. Und die Band hat bis Mitte der 90er Dutzende Veröffentlichungen herausgebracht. Ich glaube 11 Alben, wenn ich es richtig nachgezählt habe. Sie haben europaweite Touren gespielt und wurden regelmäßig von John Peel gefeatured und so weiter. Nach der Trennung der Band 1996 arbeitete Katrin für verschiedene Hörspielproduktionen und veröffentlichte sowohl unter ihrem Eigennamen sowie unter dem Namen Katrin Achinger und The Flight Crew diverse Alben. Übrigens häufig auch zusammen mit ihrem ehemaligen Band- und Lebenspartner Matthias, der relativ eng in der Hamburger Musikszene unter anderem so um die absoluten Beginner aktiv ist. Katrin lebt in Hamburg, hat 2 Kinder und schon 2 Enkelkinder und in Kürze erscheint ihr Album, aktuelles Album mit dem Namen Get On Board.
Ja, und ein Grund, warum wir, oder es gibt ja jetzt schon viele Gründe, warum wir mit Katrin sprechen. Kastrierte Philosophen ist für mich so eine Band, die kenne ich vom Namen schon immer. Also seit ich mich quasi, seit ich denken kann. Aber ich habe die, glaube ich, bis vor wenigen Wochen noch nie bewusst gehört. Aber Teil dieser kleinen Podcast-Reise ist ja auch für uns, dass wir auch neue Bands, also ist jetzt quasi für mich eine neue Band, kennenlernen und alles, was dazugehört. Zum Monotoner Ablauf gibt's leider nichts im Netz zu finden, aber auch Katrins aktuelle Sachen total interessant und spannend und bereichernd. Wir sprechen ja heute wieder mit jemandem, der so zu diesen Anfangstagen des Punk aktiv dabei war. Wir haben schon mit einigen Leuten so aus der Generation, sage ich jetzt mal, gesprochen. Aber tendenziell eher mit Leuten aus Großstädten. Aber Punk ist natürlich auch nicht nur ein Großstadtding gewesen, sondern Verden ist nicht Großstadt, noch nicht, wird es vielleicht irgendwann mal. Das heißt, auch dieses Thema ganz früher Punk in der Provinz finde ich nochmal ganz spannend. Weil die erste Band war eben schon in den 70ern sogar schon. Und auch da sind uns weibliche Perspektiven immer wichtig. Und was Katrin damals erlebt hat und wie sie das in ihrem Leben geprägt hat, das erfahren wir wahrscheinlich heute. Und wir freuen uns total auf den Abend mit Katrin. Hi.
Hi. Verden ist vielleicht keine Großstadt, aber es war offiziell das Liverpool des Nordens.
Das habe ich auch gelesen. Wo kam das eigentlich her?
No idea. Ich weiß nicht, ich bin gestolpert im Netz über es fing halt alles an mit dem Jugendzentrum in Verden.
Das ist das Ding da direkt am Bahnhof, was es immer noch gibt, ne?
Ganz genau. Woher kennst du Verden?
Weil ich da auch schon mit meiner Band gespielt habe, das allererste Konzert, glaube ich, 1992. Da warst du wahrscheinlich schon weg.
Da war ich noch lange nicht mehr da. Alles klar. Ja, genau. Das Ding dann, genau. Das hatten so eher die Hippies erkämpft. Das haben wir dann alle zusammen, haben wir da renoviert und gemacht und getan. Und dann gab es auch nur so Leute, die Jazzrock spielten früher.
War das dein Ding?
Nein. Deswegen haben wir uns alle gar nicht getraut, Musik zu machen. Also ich habe zwar schon mal mit 16 oder so eine Gitarre in der Hand gehabt und mit Bob Dylan angefangen, Gitarre spielen zu lernen. Aber weil halt um mich herum nur Männer Jazzrockmusik machten, hat man sich natürlich nicht auf die Bühne getraut. Und dann kam Punk. Das war genial, weil das war die Befreiung. Mit 3 Akkorden durfte man auf die Bühne gehen. Und Matthias Aufmann und ich, wir haben irgendwann die Kastrierten Philosophen gegründet, hatten beide aber vorher andere Bands. Aber
da kommen wir noch hin.
Lass mich jetzt mal, ich bin mittendrin.
Sehr gerne.
Und die kamen aber nicht so richtig in die Hufe. Man dachte, die monotone Ablauf war eigentlich eher, ja, es war geil, weil es war Punk, aber wir haben uns, das war, ich möchte da nicht so viel drüber reden. bei Matthias war es ähnlich und es war dann so, der hatte irgendwie auch eine Band, die hieß T5 oder sowas. Und immer wenn die geprobt haben, lungerte ich im Vorraum rum, habe gewartet, dass sie endlich fertig sind. Und dann haben wir zusammen geprobt. Und irgendwann habe ich gesagt, lass uns doch wir beide eine Band machen und die nennen wir Kastrierte Philosophen. Und irgendwann, wenn ihr mich fragt, erzähle ich euch auch, wie ich auf den Namen gekommen bin. Genau, aber Punk war einfach so ein Befreiungsschlag, weil alles war erlaubt und alles war möglich. Und ich habe vorgestern mit Peter Sempel noch telefoniert, der ja seinen 70. gefeiert hat am Sonntag. Und der war damals unterwegs mit, wie hieß es, Blitze im Eierbecher oder sowas.
Habe ich auch noch nie gehört.
Doch, ich muss... Peter Sempel hat gemacht viele Filme über Jonas Mekas, hat aber auch Dandy gemacht, er hat mit Dieter Meier Filme gemacht, er hat einen Film über Lemmy gemacht. Ach. Ein ganz bekannter Filmemacher aus Hamburg. Genau, und wir haben ihn kennengelernt damals, da war Blitze im Eierbecher und wir haben uns über ihn kringelig gelacht, weil er hatte da so Dias von Punks, die Hamburger zertreten und sowas. Das fanden wir sehr lustig. Genau. Wollt ihr noch mehr Pferdengeschichten hören? Nee,
ja, unbedingt, aber da kommen wir noch zu.
Alles klar.
Du brichst komplett unseren Aufbau. Ich liebe das jetzt schon.
Sorry.
Nee, kein Problem.
Gut. Okay, nächste Frage.
Wir hatten noch überhaupt keine richtige Frage, oder?
Wir hatten noch gar keine Frage.
Keine Chance.
Schmeiß mal die Vorfragen einfach raus, Christopher, heute.
Ja. Nein, es ging ja nur ums Liverpool des Nordens. Jetzt können wir wieder anfangen, also bitte.
Okay, dann fangen wir mit, wir haben eigentlich noch so drei Vorfragen oder zwei. Und die erste lautet, wenn morgen deine Biografie erscheinen würde, was wäre ihr Titel?
Icarie.
Okay.
Klingt einfach gut, ja.
Gut. Zweite Vorfrage. Was war bzw. ist am Hippietum falsch?
Nichts. Es war alles einfach irgendwann überholt.
Okay.
Und ich fand das sehr interessant. Ja. Es gab einen Film, da war, wie hieß die Dame da noch aus München? Uschi Obermeier.
Obermeier. Nee.
Aber sie war das gar nicht. Ich glaube, egal wer es war, eine von den Frauen, den wichtigen Frauen der ganzen Hippie-Szene, die meinte halt, also kein Hippie hilft dem anderen.
Was?
Ja. Und das war ein Film, da ging es darum, über diese Generation, die damals nach Afghanistan gegangen ist und da reihenweise abgenippelt, weil es da ja nicht nur schwarzen Afghanen, sondern auch Heroin schon gab und so weiter. Und dann irgendwann in diesem Film fällt dieses Zitat, und ich habe das ehrlich gesagt auch so empfunden. Also es gab auch bei uns diverse Landkommunen, aber die waren irgendwie alle mit sich selbst beschäftigt und nicht wirklich bei dieser Idee des... Also da war auch dahingehend, fand ich, Punk anders.
Wie ist denn dieses Punk-Ding überhaupt? Also wie hast du das überhaupt mitgekriegt? Also du hast eben ja schon gesagt, irgendwie dann es gab irgendwann was musikalisch irgendwie da, drei Akkorde, jetzt kann man endlich was machen, muss nicht diesen irgendwie so ein großes musikalisches Können haben. Wann hast du zum ersten Mal dieses Punk-Ding bewusst gehört und was war das?
Also irgendwer im Freundeskreis wird wahrscheinlich Wire oder sowas oder Sex Pistols angeschleppt haben. So bewusst habe ich es nicht wahrgenommen, aber das Lustige war, mein Bruder ist 3 Jahre jünger als ich, also der war damals 15, ich war 18 und ich fand, ich sah eigentlich schon zu alt. Mhm. Und eher so Bildungsbürgertumshintergrund, das passte eigentlich gar nicht. Insofern habe ich mich gar nicht wirklich als nicht dazugehörig gefühlt beim Punk. Also bei den Hippies auch nicht, aber bei den Punks auch nicht. Aber mit Punk konnte man, das Gute war halt diese Freiheit einfach zu machen, Instrumente in die Hand zu nehmen und zu machen. Und dann hat ja auch keiner gefragt, ob ich jetzt dazugehöre oder nicht. Ehrlich gesagt, weder zu den einen noch zu den anderen zu gehören.
Wir haben eben schon gesagt, und es ist jetzt hier auch schon ein paar Mal gefallen, dass du aus Verden kommst, was ja eine Kleinstadt ist. Man würde ja erwarten, also gerade von der Zeit, von der wir jetzt sprechen, dass da sowas wie Punk erst späterhin so durchsickert. Wie verbreitet war das denn, als du 18 warst? Also Punk ist ja so aus England, sage ich jetzt mal, rübergeschwappt, so Mitte, Ende der 70er Jahre. Wie ist das bei euch im Dorf angekommen? Weißt du das noch? Also
erstens, wir hatten kein Dorf, sondern eine Kleinstadt. Zweitens komme ich da gar nicht her. Ich habe sondern nur eine Zeit lang da gelebt, und zwar genau zu der Zeit.
Ja.
Also ich bin jetzt auch keine Pferdin darin, sondern Ich glaube, es hatte durchaus was damit zu tun, dass bei uns BFB ist Germany, weil es gab da 2000 britische Soldaten und deswegen konnte man im Radio BFB ist Germany und John Peel hören. Und also und Bremen war nicht weit weg, Hannover war nicht weit weg und da gab es ja gab es diverse Punk-Clubs und Punks und überhaupt. Und wir sind dann am Wochenende da entweder nach Bremen oder nach Hannover gefahren. Aber wie gesagt, in Pferden selbst war das galt ja als das Liverpool des Nordens. Da gab es dann halt auch von einem Tag auf den anderen irgendwie 11 Bands, die so aus dem Boden schossen, einfach alle möglichen Sachen machen. So Wiederkehr der Menschheitskatastrophe und an die erinnere ich mich jetzt noch. Wie hießen die denn? Irgendwas mit Dünne 87? Oh, sorry, ich hab's vergessen. Egal, ja doch, für sie ist es doof. Also das waren ganz viele tolle Bands und die haben wir auch sehr bewundert. Also wir waren da jetzt nicht so, nicht gleich von Anfang an diejenigen, die, also heute denken da viele, also heute kennen uns vielleicht nicht mehr viele, aber eine Zeit lang haben die immer alle gedacht, wir würden pausenlos zwischen Tokio und New York hin und her jetten und tierisch viel Geld verdienen. Das war leider nie der Fall.
Aber erinnerst du dich noch so, du hast eben schon so Wire und die Sex Pistols genannt, erinnerst du dich sonst noch an Bands so aus der frühen Zeit oder aus deiner Jugend, die für dich so prägend waren oder die diesen Wandel, dieses Anderssein besonders repräsentiert haben?
Naja, für mich war mein größtes Role Model, das fing schon mit 14 an und das habe ich letztes Jahr habe ich meine Tochter mit zum Konzert genommen, damit sie das kennenlernt, das war Patti Smith. Weil sie war für uns Frauen, also für mich als Frau, als junge Frau, als Teenager war das totaler Befreiungsschlag. Wir lagen auf dem Boden und wälzten uns und grölten Pissing in the River und habe ich gerade auch erst erzählt, Schülerinnen von mir, die auch, wie ihr vorhin erwähntet, unterwegs sind mit zwischen non-binär und divers und hier irgendwie sich einzusortieren zwischen den beiden festgefahrenen Polen. Ich sag, ja, für mich war ganz entscheidend so ein Gedicht von Patti, das hieß irgendwas mit Female, Feel Male. Wobei das ja eher noch, sie eher noch, ich das so wahrgenommen habe. Also ich muss gestehen, viele Sachen habe ich bis heute nicht verstanden. So gut ist mein Englisch dann doch nicht, aber ich das so wahrgenommen habe, dass es eher so war oder bei mir auch irgendwann dazu geführt, dass ich mich einfach genommen habe, als wäre ich ein Junge. Mhm. Und Ikari habe ich ja auch unter dem geschrieben, das Buch, was später kommt, da kommen wir schon später fragen, aber quasi aus der Sicht eines Mannes geschrieben und das frage ich mich heute noch. Also ich merke, ich bin da ganz, ganz viel weitergegangen und frage mich, was war das denn? Das ist ja interessant. Das würde ich nicht wieder tun, so. Aber ja, genau. Aber wenn, war es Patti Smith. Und das ist ja auch geblieben, weil sie war auch, sie ist auch, finde ich, für alte Frauen. Also ich bin eine ältere Frau, aber oder eine alte Frau, je nachdem, von wo aus man guckt. Und natürlich beschäftigt das Thema mich. Und da fand ich sie, oder finde ich, sie ist ein absolutes Role Model.
Mhm. Mhm. Die tourt doch auch jetzt noch, ne? Ist sie nicht schon auch über 70?
Mit weit über 70 und sie war aber letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Hamburg. Und das war, was ich da halt immer so genial finde, dass du da immer Leute unserer Generation siehst, sofern man uns als Generation bezeichnet mit ihren Kindern. Und nee, meine Enkel sind noch nicht so alt, aber wenn so. Und es war schon immer bei Patti-Konzerten, dass dann auch noch die Kinder mitkamen. Und das finde ich total interessant. Aber auch da ging es, das war wieder genial. Wildfremde Frauen, wir alle irgendwie Mitte 50 und liegen uns. Antiworten liegen sie in den Armen und grölen Pissing in the River. Also
das super, oder?
Mit wachsender Begeisterung. Insofern, ja, also wenn, dann war es sie. Und es ist andererseits aber auch so ein bisschen so ein Punkt, wo ich merke, dass immer wieder kriege ich dann auch so ein bisschen dieses Label aufgebaut, die deutsche Patti Smith, was überhaupt nicht. Na. Schwierig. Labels sind immer schwierig. Und insofern, ja.
Wobei das, es gibt deutlich schlechtere Referenzen natürlich, ne?
Absolut, absolut. Aber ich würde jetzt gar nicht erst noch versuchen wollen, die aufzufüllen, insofern. Okay.
Gut, dann
das war die zweite Vorfrage. Was war die dritte?
Die Vorfragen sind schon komplett über den Haufen geworfen.
Wir sind schon mittendrin. Ich würde fast tatsächlich schon was sagen,
dass wir so schon mal mit kastrierte Philosophen schon so ein bisschen weitermachen. Oder drehen wir noch eine Runde über familiären Background, Christopher?
Eine kleine Runde vielleicht. Verrätst du uns, wie haben wir uns praktisch das Aufwachsen der kleinen Katrin vorzustellen? Du hast eben schon gesagt, so deine Eltern stammten oder du stammtest so ein bisschen aus dem Bildungsbürgertum. Das klingt so nach gehobene Mittelschicht. Können wir unterstellen, dass du recht behütet, sicher und unter Findet? Nein.
Dann, nein.
Wie war's?
Das möchte ich eigentlich nicht erzählen.
Möchten wir nicht drüber reden, okay.
Nein, aber es war nicht weder gehoben noch behütet. Das war vielleicht gebildet, aber das war alles.
Okay.
Also das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir wirklich alle 2 Jahre an einem anderen Ort gelebt haben. Und dass das schon mich sehr geprägt hat. Mhm. Das hat, es ist einerseits, finde ich, total spannend, weil ich merke, dass ich das nicht kenne, in so festgefügten Systemen aufzuwachsen. Sondern ganz schnell gelernt habe, ganz früh gelernt habe, in jeder neuen Situation, okay, dusch, was ist jetzt hier los? Und das ist ein Vorteil. Mhm. Ne? Aber es hat auch so die Nachteile, dass man dann irgendwie ganz schnell aus Situationen auch wieder rausgeht, wo man vielleicht manchmal länger drin bleibt.
Aber von verschiedenen Orten sprechen wir von international oder innerhalb von Deutschland?
Innerhalb von Deutschland.
Okay.
Ja. Gut. Ja, man muss sich ja auch als Kind, das bedeutet ja auch dann immer einen neuen Freundeskreis aufbauen, alte Freunde zurücklassen. Das ist jetzt ja nicht automatisch, dass jedem das so leicht fällt. Ne? Also muss man vielleicht auch lernen.
Ja, das ist viel auch nicht leicht, aber wenn man gar keine Wahl hat, stellt man sich das.
Natürlich, ja. Ja, klar.
Und insofern fand ich das eigentlich ganz normal, aber das ist natürlich genau das, dass man halt zwar in der Lage ist, schnell mit ungewohnten Situationen umzugehen, aber nicht wirkliche Freundschaften aufbaut im Grunde genommen. Aber andererseits ist ja so dieses, ist das, um wenn man, also irgendwie, auch wenn ich von Kunst schon seit 30 Jahren nicht mehr leben kann, ich mich dann aber doch irgendwie als Künstlerin wahrnehme, hat dieses nirgendwo fest hinzugehören, auch viele Vorteile. Das macht irgendwie den Kopf auf, auch innerhalb von der musikalischen Szene. So dieses so, ja okay, dann singe ich das heute mal, arbeite ich mit Jazzleuten zusammen und dann macht man mal einen Song mit Punkleuten zusammen und das ist alles nicht scheiß auf Konzepte, whatever works. So, ne? Es hat Vor- und Nachteile.
Ja, also macht total Sinn natürlich. Du hast schon vorhin schon ein bisschen erzählt, es gab so einen Versuch einer Band, sage ich jetzt mal, mit monotoner Ablauf, irgendwie so, also nur Frauen, was natürlich auch, war das eigentlich eine bewusste Entscheidung, dass ihr nur weiblich seid? Oder hat es jetzt so
ja,
irgendwie?
Ja.
Okay.
Ja.
Gab es Auftritte oder sowas?
Ja, also auch im Jugendzentrum Pferden, aber es gab nicht so, diese Band gab es gar nicht so lange.
Okay. Aber nur, wir wollen ja gar nicht so viel drüber reden, aber was kann ich mir da musikalisch vorstellen?
Ja, das war so richtig 1, 2, 3, 4 Punk.
Okay. Mit, du hast Bass gespielt, ist richtig, ne?
Ja, und so Hansaplast-mäßig halt. Ne?
Okay.
Und wie hieß die noch? Östro?
Östro 430.
Ja, und sowas. Genau.
Das ist ja nicht das Schlechteste.
Gibt's denn? Nee, gar nicht.
Das war nicht das Schlechteste. Das Problem war, was immer wieder das gleiche fucking Thema ist mit uns Frauen, dass wir so unsicher waren und uns das nicht wirklich zugetraut haben. Und dann werden wir untereinander zickig, anstatt zusammenzuhalten. Das war schwierig. Haben wir hoffentlich mittlerweile alle gelernt, aber da waren wir auch noch jung. Und es war ganz neu, dass Frauen überhaupt mal ein Instrument in die Hand nehmen. Damals war immer so mein Lieblingsspruch, I don't want to be a groupie, I want to be a guitar player myself, please. Mhm. Habe ich auch durchgezogen. Genau. Und das war eher so das, was daran die unangenehme Erinnerung ist, dieses, dass wir uns ab einem gewissen Punkt so gegenseitig zerfleischt haben, weil wir eigentlich uns das nicht wirklich zugetraut haben.
Mhm. Aber hat das so ein Gefühl von Bedauern bei dir hinterlassen oder verärgert dich das auch so ein bisschen?
Hey, für die damalige Zeit war es das, was ist, was war. Und ich merke halt, naja, es gibt ja immer noch nicht viele Frauen in der ganzen Szene, aber mittlerweile ist die Idee von, wir müssen zusammenhalten und uns gegenseitig den Rücken stärken und respektieren, was die anderen machen. Also mal die, die jetzt noch dabei sind, nach 40 Jahren, die haben ja schon ein gewisses Standing dann auch und Respekt voneinander haben, auch wenn wir völlig verschiedene Sachen vielleicht machen. Und da gibt es auch mittlerweile wirklich auch Zusammenhalt und das finde ich gut. Und das war halt damals leider noch nicht, aber es war ja auch der erste Versuch.
Ja.
So, und wir waren ja alle keine Musikerinnen, also sowieso nicht. Also die anderen konnten besser Gitarre spielen als ich, deswegen habe ich Bass gespielt, weil ich eigentlich gar nichts konnte, außer Blockflöte, aber auch nur bedingt.
Hast du Musik schon so aus dem Elternhaus mitgenommen? Hast du also als Kind schon so richtig, du hast gesagt Blockflöte, hast du schon richtig Noten und Instrumente vorher gelernt, bevor es zu dieser Bandentscheidung kam?
Naja, ja, es war versuchsweise da, aber auch das ist so, wenn man alle 2 Jahre woanders lebt, kommt da keine wirklich in Kontinuität rein oder keine Entwicklung. Also ja, ich konnte mal Noten lesen, aber nicht bedingt. Ich meine, bei Punk hat man sie auch nicht gebraucht.
Nee, absolut. Bis heute nicht, zum Glück. Aber nee, es gibt ja.
Ich hatte mal so die Idee, ich müsste, nachdem die Philosophen sich aufgelöst haben, dachte ich, müsste Noten lernen, um vielleicht mit anderen Musikern kommunizieren zu können. Weil mit Matthias brauchten wir keine Noten. Das war einfach so von der Chemie her, das hat immer funktioniert, die Kommunikation. Aber jetzt habe ich zum Beispiel, ja, ich habe 2 Leute in der Band, die können Noten lesen, aber der Bassmann kann es auch nicht. Und insofern.
Whatever brauchst, works, spiele ich. Brauchst du heutzutage, ja, ja, genau. Das heißt, du kannst das aber inzwischen?
Noten lesen,
ne? Ja. Ach gut.
Ich habe es wieder vergessen. Ich habe es versucht, ich habe zwischendurch einmal alle Klavier gelernt, meine Kinder und ich. Und das fand ich auch schön, aber es hat mich jetzt nicht weitergebracht für die Sachen, die ich selber musikalisch mache.
Wissen eigentlich deine, also, oder in wie, das wissen im Zweifel, wissen die das, aber wie tief oder wie weit wissen deine Kinder eigentlich von deiner musikalischen Vergangenheit?
Naja, erstens ist es keine Vergangenheit, das ist ja völlig aktuell. Dann ist mein Sohn, ist Matthias Afmanns Sohn, also der weiß natürlich von der Geschichte seiner Eltern und beim 18. war der letzte, ich glaube, sein 18. war unser letzter gemeinsamer Auftritt. Oder danach nochmal bei so einem, naja, und die sind doch völlig involviert. Die Tochter macht die Cover und der Sohn macht seine eigene Musik und so weiter. Okay. Also, die wissen ganz genau.
So. Ja, ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir hatten hier auch die Annette Benjamin von Hansaplast und da, ich weiß nicht mehr genau, was er erzählt hat, aber ich glaube, da wussten, dass die Kinder, glaube ich, zeitlang, eine ganze Zeit lang nur von irgendwelchen Fotos, die irgendwie noch bei ihr im Büro so an der Wand hingen und so, waren da also jetzt nicht.
Weil die hat auch jahrzehntelang nichts gemacht, im Gegensatz zu Katrin natürlich, ne? Also
ja.
Katrin hat ja immer weiter.
Da ist der Unterschied.
Gearbeitet.
Ja, ich meine, als David geboren wurde, hatten wir noch gemeinsam, das ist Matthias nicht, noch gemeinsam das Knochenhaus in Hamburg-Altona. Dann sind wir auch nach Neuenfelde gegangen mit dem Studio. Also David ist im Studio aufgewachsen. Die Tochter kannte das halt auch alles, weil die waren beide schon mit auf Tour und so weiter. Also wir waren mit den Studioaufnahmen, als wir dann kein eigenes Studio mehr hatten, weil ich habe mal schon noch mal eine Version von dem Album, was ich jetzt habe, schon mal eine aufgenommen, die nie rausgekommen ist, da waren beide Kinder mit und so. Also nee, die sind da völlig, für die ist das Alltag, so. Mehr oder weniger Alltag. Ich bin jetzt nicht, leider nicht so viel konzertmäßig unterwegs, weil das eh schwierig geworden ist seit Corona. Aber ja, die wissen davon und die sind, wie gesagt, involviert.
Ja, lass mal zu Kastrierte Philosophen kommen. Also du hast schon ein bisschen erzählt, dass ihr beide vorher Bands hattet und dann aber irgendwie das beiden nicht so richtig, wie auch immer, funktioniert hat. Das hast du ja auch kurz schon in Bezug auf deine Band erzählt, wo ihr irgendwann gesagt habt, lass mal zusammen Musik machen. Dieser Name kommt von dir. Was, warum?
Also.
Und wie oft wurdest du diese Frage schon gefragt?
Nie, weil immer alle denken, dann hätte Matthias sich ausgedacht.
Wir sprechen mit dir.
Der kommt ja auch von dir.
Also natürlich wurde ich das auch schon mal gefragt, aber es also die Idee, dass eine Frau auf sowas kommt, das ist, glaube ich, den meisten Leuten gar nicht. Und war auch eher so, dass immer alle dachten, das wäre irgendwie witzig gemeint. Das war gar nicht witzig gemeint. Also es war eher so, dass wir waren schon auf dem Gymnasium, da haben wir uns auch kennengelernt, der Matthias und ich, und man dann nächtelang in der Kneipe abhing mit Leuten, die dann über irgendwelche Philosophen, ihre Lieblingsphilosophen von Nietzsche über sonst wen, diskutierten. Und das dann immer so puppenlustig fanden, diese Geschichten mit, wenn du zum Weibe gehst und so weiter. Mhm. Und irgendwann, ich erinnere das noch, es gibt auch einen super Film, einen kurzen Videoclip, den wollte ich noch hochladen, den meine Tochter aufgenommen. Matthias hatte irgendwie ein WG-Zimmer in unserem Dach, in Pferden direkt neben dem Dom. Und ich lümmelte irgendwie da auf seinem Bett rum, er war nicht da und dachte halt über dieses Thema nach, wie sehr mich das abfuckt, diese Sicht der Männer auf die Frauen, die ja nun schon mit ihrer, weil sie Philosophen sind, das Denken sehr bestimmen und diese Typen um mich herum, die das halt auch total toll fanden alles. Und dann die Glocken, entweder die Glockenläute, ich glaube, die Uhr schlug. Mhm. Und während diese, zu dem Sound dieser Uhr, die dann so dong, 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 schoss mir das Wort kastrierte Philosophen durch den Kopf, dass ich halt diese alle sehr kastriert fand. Weil es auch eine einseitige Sicht auf Sexualität beinhaltet. Und deshalb, dann habe ich Matthias gefragt, der hat mich nie gefragt, was ich eigentlich damit meine. Der fand das einfach krass. Und ich meine, der Name erfüllt ja auch seinen Sinn als Namen, weil die Leute vergessen ihn nie wieder. Die finden ihn immer irgendwie abstoßend, krass, merkwürdig, cool, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er einprägsam. Und deswegen haben wir den auch immer behalten, obwohl es auch Phasen gab, wo wir gerne vielleicht mehr Platten verkauft hätten oder hätten mehr Platten verkaufen können, wenn wir vielleicht einen netteren Namen gehabt hätten. Aber
ja, wollte ich gerade sagen, mit dem Namen ist, was den der kommerziellen Erfolg anbelangt, war da ein kleiner Deckel drauf mit dem Namen, ne?
Ja, bedingt. Also am Anfang natürlich nicht, weil in der Zeit, also die ersten 2, 3, 4 Jahre war ja Neue Deutsche Welle, da war ja irgendwie alles erlaubt und alles egal. Mhm. Aber dann später, also ich meine, wir hatten die kommerziellen Erfolge, die bescheidenen hatten wir ja eher dann Ende der 80er mit Nerves und als wir dann in Roskilde gespielt haben und so. Mhm. Ja, da war es sicherlich. Also da fand ich meinen John Peel fand ihn super lustig. Da hat sich jedes Mal kringelig gelacht, weil er den nicht aussprechen konnte. Es war für ihn als Briten ein totaler Zungenbrecher. Mhm. Ja, insofern erfüllte er seinen Zweck, aber ich bin selten gefragt worden, was ich denn eigentlich mir dabei gedacht habe.
Ja. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, ihr werdet häufig mit Velvet Underground verglichen. Waren die irgendwie Vorbild, Inspiration? Habt ihr die viel gehört oder ist das ein Zufall und der Vergleich so ein bisschen aus der Luft gegriffen?
Nein, absolut nicht. Die waren natürlich Vorbild. Also das war schon bevor ich mit Matthias kannte. Waren die so, weil erst kamen die Doors, dann kam Velvet Underground und dann kam Patti Smith. Mhm. Und irgendwo auch natürlich Bob Dylan. Wobei ich den gar nicht so, weil ich den so rückwirkend gar nicht so wichtig fand, bis ich ihn dann gesehen habe vor ein paar Jahren in der Colorline Arena oder wie sie damals hieß, in irgendeiner Arena in Hamburg, wo er total alles, das war Punk pur, was der da gemacht hat. Die arme Band stand aber nur da so, was macht der Irre jetzt? Die Hälfte des Publikums ist gegangen. Das waren halt so die Leute, die waren halt, ich meine, Bob Dylan ist nochmal 20 Jahre älter als ich. So ältere Herrschaften und aber auch jüngere Herrschaften, wirklich die Hälfte ist gegangen, weil es war ein totaler Trash. Das war wirklich Punk. Der hat seine ganzen Songs total zerlegt. Du hast sie nur erkannt, weil er halt irgendwie grölte like a Rolling Stone. Und dachte, das muss dieses Lied sein. Also es war genial. Und dann fiel mir auf, dass ich so dachte, wow, irgendwie bin ich mit diesen Songs groß geworden. Also die haben mich schon mehr geprägt, als ich dachte. So. Und Velvet Underground, ja klar, also alle Jungs wollten sein wie Lou Reed. Ich wollte nicht sein wie Lou Reed, aber musikalisch und diese ganze Aura, diese ganze Warhol Factory und so weiter, Aura, das war schon sehr prägend, doch. Und dann waren wir auch mit Nico auf Tour, also.
Mhm. Ja, nehmen wir uns vielleicht mal so ein bisschen mit durch die Bandgeschichte. Also, wie gesagt, du hast schon gesagt, ist so Ende der 80er Jahre war es so ein kleiner, Musik irgendwie, ihr wart irgendwie echt auch viel so, was ich jetzt so nachrecherchieren konnte, so irgendwie auch so eine Kritiker-Lieblingsband. Also es gab immer, glaube ich, sehr, sehr gute, wohlwollende Rezensionen und Kritiken zu euch. Wie schnell kamt ihr denn aus diesem Stadium, wir machen hier einfach mal in dem Proberaum, wo wir eigentlich mit anderen Bands waren, irgendwie eine neue Band mit diesem Namen, den du dir ausgedacht hast, so man geht auch mal raus und spielt nicht nur im Jutzfern, sondern vielleicht mal woanders bis hin zu hat einen Platten auf und so.
Ja, eigentlich relativ fix. Also wir haben, das Schöne war, das war für mich, ist für mich auch so eine Erinnerung an Punk. Also wir hatten, da gab es irgendwie Martin Trichels Eltern hatten irgendwie ein Wochenendhaus und dann haben wir dann immer Werkschau gemacht und dann haben, das waren irgendwie 20 Leute und die waren alle auf 11 Bands verteilt, wie das so war, ne? So jeder spielt bei jedem nochmal mit. Das waren so die ersten Auftritte, wo Matthias und ich Sachen vorgeführt haben. Und wir haben, das Spannende war einfach auch, wir haben mit allen rumgespielt, was wir in die Finger gekriegt haben, egal ob es ein Moog war, also ein Moog Synthesizer und dann der geil, super genial Dr. Rhythm, die ersten Rhythmusmaschinen und aber auch ganz normal Gitarre, Bass und Schlagzeug. So alles, was wir kriegen konnten. Und dann war Wolfgang Wiggers dabei mit seiner Adolf Hitler Gedächtnisgitarre. Das war irgendwie so ein, ich glaube, sie hatte nur eine, oder Geige, nicht Gitarre, Geige, die hatte, also, ihr müsst, wenn ihr es mal findet, Wiederkehr der Menschheitskatastrophe euch anhören. Also, das war so, es war sehr experimentell vom Anfang an, deswegen war es nicht wirklich Punk. Es war zwar aus diesem Spirit heraus, aber es war halt, wir hatten immer schon ganz viel psychedelische, Elemente. Und genau, dann war erst das Wochenendhaus und dann kam irgendwie das Jugendzentrum Pferden. Dann gab es auch mal so Festival in Dörfern rundherum irgendwie selbstveranstaltete. Mhm. Und dann waren wir ja ganz große Fans der 39 Clocks aus Hannover. Mhm. Mhm. Dr. Rhythm. Irgendwann hatte ich habe ich mal festgestellt, dass sie irgendwie ein gesamtes Album, ich weiß nicht mehr welches das war, tatsächlich mit immer dem gleichen Rhythmus in verschiedenen Tempi irgendwie aufgenommen haben. Das fand ich genial. Also weil ich es irgendwie, man das echt erst gemerkt hat, wenn man sich wirklich darauf fokussiert hat. Super. Genau. Und von denen waren wir große Fans und dann lasen wir in irgendwie dem einstelligen Blatt, ich habe vergessen, wie es hieß, der Szene-Zeitung irgendwie in irgendeinem Fernsehen, dass die im Römer in Bremen spielen. Und das war eine grandiose Szene, weil man hatte damals ja kein Smartphone, wo man dann mal eben gegoogelt hat und die Leute angerufen hat, sondern wir hatten nicht mal ein eigenes Telefon, sondern wir standen am Bahnhof Pferden in der Telefonzelle oder beziehungsweise erstmal bestimmt eine gefühlte Stunde vor der Telefonzelle, du machst das, weil wir wollten sie fragen, ob wir als Vorgruppe spielen dürfen. Mhm. Und natürlich hat Matthias das dann gemacht, er war damals schon immer ein bisschen frecher als ich. Und hat dann die Clocks angerufen und da war zum Beispiel auch unser komischer Name der Türöffner, weil die haben gesagt,
die wollen gut sein,
was mit diesem komischen Namen. Und da durften wir vor den Clocks spielen im Römer in Bremen. Und irgendwie ging dann der Weg so, ja, und dann waren wir bestimmt auch in Hannover in der Kornstraße und im Bad. Und irgendwann wurde der Herr Punk-Papst Alfred Hitzberg auf uns aufmerksam. Wie genau, weiß ich jetzt, kann ich gerade nicht mehr konstruieren. Auf jeden Fall kam der durch die höchstpersönlichen Ferien dann alle angefahren und hat uns gesigned.
Okay.
Das war unglaublich aufregend natürlich.
Da gab es einen richtigen Vertrag dann auch. Wir haben das also Signing
im klassischen Sinn. Einen Vertrag mit What's the Fun About? Ja, natürlich. Mehrere. Also ja. Wir haben ja die, das fing ja an mit zwei, also genau, wir hatten als allererstes, Velvet Underground fällt mir noch eben an, wir hatten als allererstes einen Live-Mitschnitt auf Kassette aufgenommen im Westen oder so. Und da sang ich nämlich Heroin von Velvet Underground. Mit so damals schon ziemlich tiefer Stimme. So. Genau. Und ja, aber ab dann hatten wir dann jetzt, haben wir zwei EPs gemacht, Maxi-Singles. Die waren, glaube ich, auch schon What's so Funny About. Ja, und dann kam das erste Album. Und dann, genau, dann wurden wir das erste Mal eingeladen, bei einem Zickzack What's so Funny About Festival in der Markthalle zu spielen.
Welches Jahr war das?
Oh dear, I don't know. Das müssen wir muss ich in der Bio nachgucken.
Mitte 80er oder Anfang 80er eher,
früher,
ne?
Früher. Also unser erstes richtiges Studioalbum kam 84 raus, aber das war auf jeden Fall früher. Das war Anfang der 80er, 81 oder 82. Wir haben viele Male in der Markthalle gespielt, aber im Rahmen der Festivals von Alfred Zickzack Festival war das. Und da gab es ja auch mehrere von.
Ja, stimmt.
Genau.
Aber sag mal, was stand denn in so einem Vertrag Anfang der 80er überhaupt drin? Nur, ich mache eine Platte, ja, nein? Also, oder was, wurde da schon irgendwas konkreter gemacht?
Natürlich, also bei Park Nickel Pallert, der hat die Verträge doch mit uns gemacht.
Okay, ja, der ist jetzt gerade nicht da, aber weißt du noch, was drin stand?
Also, naja, irgendwie stand drin, wer das Studio bezahlt.
Okay.
Logischerweise, wie viel die Band dann irgendwann kriegt, wenn auch nochmal ein Cent, damals waren es Pfennige, übrig bleibt.
Ist da überhaupt was übrig geblieben? Weißt du das? Von den ganz frühen Sachen? Hast du Ahnung von Auflagenzahlen oder sowas?
Nein, von Auflagenzahlen habe ich keine Ahnung. Aber ich meine, man muss sich das mal im Gegensatz zu heute angucken. Das war irgendwie eine ganz andere Welt. Ein Label hat bezahlt ein Studio, ein Cover, die Pressung, weil es waren ja da am Anfang Vinyl, es gab ja noch nicht mal CDs.
Na klar.
Was bezahlt ihr heute ein Label? Gar nichts. Die laden dahin, geben den Code und laden das hoch.
Ja.
Also das war der Wahnsinn. Alfred hat damals, ich habe ein paar Jahre bei Alfred auch im Büro gearbeitet, und der hat dann noch wirklich für jede neue Band 400 Promoplatten verschickt, per Post. Das muss ein wahnsinniges so Geld kosten. Gekostet haben.
Ja, das ist allein
also
kostet.
Wenn da überhaupt ein Cent übrig geblieben ist für die Bands, dann. Aber ich finde allein, was er da investiert hat, das war der Wahnsinn. Also, weil das kriegt halt kein Mensch mehr. Warum machen die Leute Laden? Also ich lade meinen Scheiß auch nur noch irgendwie auf irgendwelche Streaming-Kanäle hoch. Ich kann es mir nicht leisten. Obwohl ich die Studie bezahlen kann, aber ich kann keine Tonträger pressen. Das,
ja, ich also, tatsächlich, also ich. Ich habe auch gar nicht mehr so richtig nie eigentlich auf dem Schirm gehabt, dass die auch wirklich auch wahnsinnig viele Platten rausgebracht haben in der Zeit. Ne, das war jetzt nicht nur irgendwie zwei Releases im Jahr, sondern es waren ja wirklich Dutzende.
Tick-Tack und was Funnyboard?
Ja.
Das war der
richtig
Wahnsinn.
Ja.
Das war der Wahnsinn, weil alle, also halt ganz Hamburg war ja irgendwie bei Alfred unter Vertrag sozusagen und alle und noch von aus zig anderen Orten dazu. Also, wir hatten ja auch die Neubauten am Anfang und Abwärts und diese Jetzt mal Deutschland und also die ersten Platten hat alle Alfred gehabt. Und den ganzen Blumfeld und so weiter. Captain Kirk.
Die haben ja aber auch zu der Zeit ja noch viel mehr verkauft als heutzutage, ne? Also ja. Das, was heute eine gute Auflage ist, das war ja damals, das ging ja so weg, ne? Also, ich glaube, gut, waren natürlich auch höhere Kosten, aber, das, man, wir haben's, Annette hat es ja auch schon, guck mal, Hansaplast hat sich, glaube ich, 30.000 Mal verkauft. Ne? Das, damit wärst du heutzutage ja irgendwie auf Platz 1 in den Charts. So, das waren schon ja auch andere Zeiten, was Tonträger anbelangt.
Ja, da gab es auch nur Tonträger, da gab es ja nichts anderes.
Ja, und Kassetten natürlich noch zum Überspielen.
Ja, die geben ja auch einen Tonträger, so gesehen.
Ja.
Genau, und ja, genau, das Streaming hat das leider das Geschäft erstmal platt gewalzt. Geld gibt's nicht mehr.
Mhm.
Also weil dann, guck mal, du hattest ja was, wenn du eine LP hast, aus einer Vinyl-LP, dann hast du vielleicht, kostet 25 Tacken im Laden.
Mhm.
Dann kriegt der Vertrieb, also der Laden kriegt was, der Vertrieb kriegt was, das Label kriegt was und natürlich kriegt aber auch die Band was. Weil du hast 25 Euro pro Tonträger, die du aufteilen kannst.
Mhm.
So. Von einem 0,04 Cent pro Klick kannst du nichts mehr aufteilen. Also insofern.
Okay. Wie war das eigentlich? Also ihr wurde da gerade, ihr habt wahnsinnig viele Platten gemacht, kennen wahrscheinlich auch einige Leute, die das hier auch hören. Du hast schon gesagt, dass es auch dann irgendwann, du hast ja schon erzählt, dass es auch bei John Peel gelaufen ist und ihr dann auf Roskilde Festival, also es war schon so ein bisschen, wurde auf jeden Fall international auch anerkannt. Wie kannst du noch so die Emotion zurückholen, als du dich quasi das erste Mal bei John Peel gehört hast, wo du selber ja noch ganz viele Sachen auch erst entdeckt hast? Also wie hat sich das angefühlt für dich?
Weiß ich nicht mehr.
Okay.
Also ich bin dann eher so, ich würde es mir gar nicht anhören, glaube ich. Also das mit John Peel war schon so, weil das war immer so lustig, weil er so lustig sich amüsiert hat. Aber so ist es, also damals konnte ich ja nicht mal hören, was ich rausgebracht habe. Insofern ist total furchtbar, mich selber hören zu müssen. Ja, was war das für ein Gefühl? Also es war schon so, dass Matthias da immer die treibende Kraft war. Das ist also, wir gehen auf die Bühne, also ich habe zwar gesagt, lass uns eine Band gründen, aber er hat so gesagt, wir gehen jetzt auf die Bühne und dann gehen wir jetzt nach Bremen und dann nehmen wir ein Album auf und ich war so, okay, wenn du meinst, dann machen wir das jetzt. Mhm. Und klar war ich dann auch völlig involviert, aber für mich war das auch ganz schön schwierig manchmal. Zumal bei diesen, zum Beispiel bei diesen Markthallen-Festivals, wenn da 10 Bands waren, war ich die einzige Frau. Das hatte insofern den Vorteil, als wenn man dann wirklich ganz allein ist, ist man so exotisch, da fällt das gar nicht so auf, dass das irgendwie komisch ist, sondern da ist man irgendwie so eine Exotin. Ne? Es war dann eher, wenn es plötzlich 3 oder 4 sind, dann merkt man, Mensch, das ist eine ganz komische Minderheit, da stimmt ja irgendwas nicht. Und ja.
War das publikumsmäßig eigentlich auch so extrem in deiner Wahrnehmung? Dass das eher so ein Männerding auch gewesen ist?
Ja, schon. Also wie gesagt, das war ja eher so, die Wahrnehmung war ja einfach auch so, ja, die Mädels sind Groupies und die Jungs machen die Musik. Also es machten ja alle selber Musik, die man kannte. So gefühlt. Die meisten machten ja selber was. Wir waren alle in irgendwelchen Bands zugange und so, aber es waren halt fast nur Männer, bis natürlich auch natürlich kannten wir nicht, vielleicht nicht persönlich, aber natürlich kannten wir Hansaplast und wir kannten Brauthaut aufs Auge. Schon, also da waren Kontakte so, aber ansonsten war so die Wahrnehmung eher ein bisschen so eine It's a Man's World. War schon klar. Und da war ich dann schon irgendwie so ein komisches Geschöpf, sich dazwischen rumlaviert.
Und wie wurdest du dann von deinen Freundinnen zu der Zeit betrachtet? Wie haben die, was haben die über dich gedacht, wenn du ja praktisch so ausgeschert bist aus der traditionellen Rolle?
Naja, das war ja schon auch eine Zeit, wo man erst war man in Pferden, dann war man in Hamburg. Da hatte ich anfangs gar nicht so viele Freundinnen, ehrlich gesagt. Und ja. Ich habe das schon wahrgenommen, dass das, wie gesagt, das Thema unter Frauen halt häufig schwierig war. Also, dass nicht nur die Männer einen nicht ernst nehmen, also dass dass da schon mal so eine gewisse Herablassung ist, wie man behandelt wird, so. Ich bin übrigens nicht das Groupie vom Sänger, sondern ich bin die Sängerin selbst, so. Aber dass unter den Frauen nicht wirklich so viel Solidarität war, sondern eher so ein gegenseitig dann auch noch bekämpfen. Weil, so, wenn eine Frau da ausschert, dann ist es ja möglich, dass die anderen auch machen könnten, aber dann kommen sie an ihre eigenen Grenzen. Und ich habe mein Leben lang in meinen eigenen Grenzen natürlich auch zu tun gehabt. Ich bin auch als Frau erzogen worden im 20. Jahrhundert und mit einer Mutter aufgewachsen, die zwar einerseits da steht und stolz ist wie Oscar, wenn das Ding läuft, aber jetzt nicht verstehen kann, wie man mit 61 immer noch jeden Cent, den man über hat, im Studio lassen kann. Also das ist doch irgendwie komisch, oder? Also es ist schon immer noch so, dass es eigentlich was ist, wo die Leute sagen,
Das, was du jetzt gerade sagst, also dieses nicht ernst genommen werden und dass viele erstmal denken, du bist die Freundin oder das Groupie von, anstelle anzunehmen, dass du selber aktiv bist und selber Musikerin. Genau das Gleiche haben wir schon von, ich weiß nicht wie vielen anderen Frauen gehört, die 10, 20, 30 Jahre jünger sind als du. Was ist deine Erklärung? Es ist gruselig, ja. Es ist total gruselig.
Dass es 1980 so war, das ist noch ist eine Sache.
Ja.
Aber dass das 2024 immer noch so ist,
ja, kann das ist gruselig, sein. Oder? Aber was ist deine Erklärung dafür, dass sich das nicht ändert? Oder dass sich das nur so, dass über Jahrzehnte nur ganz minimal ändert? Hast du da irgendeine Erklärung für?
Nee, ich habe ehrlich gesagt keinen. Ich finde es irgendwie auch extrem haarsträubend, weil ich meine, überall, du hast in den Plattenfirmen hast du Frauen, du hast an der Technik Frauen. Also ich meine, wir hatten ja ein Studio zusammen irgendwann, weil uns das, weil wir einfach nicht mehr nur eine Woche Zeit haben wollten. Wir wollten mehr Zeit haben, um ein Album aufzunehmen. Und dann haben wir halt uns einen Vorschuss geben lassen und haben davon ein eigenes Studio gebaut. Und da war, damals war garantiert das einzige Studio in Deutschland, wenn nicht in Europa, wo zwei Frauen gearbeitet haben, nämlich Danielle Mommertz und ich. Mhm. Also und trotzdem, mittlerweile gibt es so viele Frauen auf der Bühne und wenn, also in allen Bereichen. Und trotzdem ist es auch immer wieder auch noch ein Kampf. Also ich merke das. Ich merke das auch immer wieder noch, dass es mir total in den Knochen steckt und dass es auch jetzt noch, also es gab schon auch Situationen beim letzten Album, wo ich da in Tränen saß, weil ich sage, ich habe Schnauze so voll davon, gefühlt zu haben, immer wieder noch darum kämpfen zu müssen, ernst genommen zu werden. Mhm. Also, und ich kann es mir nicht erklären. Also, weil ich habe das Gefühl, es gibt andere Bereiche in der Gesellschaft. Ich meine, klar, natürlich, Deutsche ist es sowieso so, dass 23% der Frauen kriegen für die gleiche Arbeit weniger Geld als Männer. Also, es ist jetzt ja nicht nur in der Musik so, aber in der Musik ist es extrem. In diesem Bereich. Warum auch immer.
Ja, im Zweifel liegt es an uns Männern. Muss man ja mal ganz offen sagen. Ne? Also, das ist ja auch eine Frage, also wie was für Vorurteile haben und wie diskriminierend oder wie herabschätzend geht man mit anderen um, ne? Und was für vorgefertigte, falsche, klischeehafte Meinungen hat man oder hat man nicht?
Ich hätte immer eher das Gefühl, dass die Männer Angst haben, wir könnten besser sein als sie.
Kann natürlich
stell
auch
dir
sein.
Vor, also ein anderer Typ, der besser Gitarre spielt, das kann man auch, aber stell dir vor, eine Frau, die besser Gitarre spielt.
Mhm.
Also ich war häufig meine Wahrnehmung, dass ich das selber dann viel zu wenig Selbstvertrauen hatte, um vielleicht zu verstehen, dass da so ein, hey, die kriegt da voll die Props. Da hörst du jemanden irgendwie erzählen, wieso sie ist die Band, bei den Philosophen, sie ist die Band, sie ist der Kopf der Band, sie ist das diejenige, die da die Visionen hat. Und ja, das muss man auch.
Ja,
hat natürlich. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ich kann es mir nicht erklären.
Ja, aber teilweise sind das natürlich, es ist jetzt keine individuellen Entscheidungen, sondern einfach gesellschaftliche Strukturen, die es schon seit Jahrtausenden gibt, die sich aber immer im Wandel sind. Und es gibt ja zum Glück einen Wandel, aber dass das irgendwie in den 80ern noch traditioneller alles war, ne, das steht ja so ein bisschen außer Frage. Aber ja, es ist, ich glaube, dass ich habe immer so ein bisschen.
Entschuldigung, dass es in den 80ern so war, finde ich jetzt gar nicht so erstaunlich.
Nee, genau.
Aber dass es sich nicht geändert hat seitdem, obwohl immer mehr Frauen Musik machen, obwohl immer mehr Frauen im Business und auch in der Technik zugange sind, das finde ich gerade das, was ich mir nicht erklären kann, was ich schwierig finde. Weil ich meine, die Frauen, die jetzt auch unterwegs sind, haben ja auch echt mehr Selbstvertrauen, als wir das damals hatten, hoffe ich. Obwohl, ich bin mir da manchmal nicht so sicher.
Aber hattest du nicht vorhin gesagt, dass es in deiner Wahrnehmung ist, dass da viel mehr jetzt auch diese Solidarität untereinander da ist und nicht mehr so ein Konkurrenzding, zumindest, oder betraf das mehr so deine Generation oder unsere Generation?
Das weiß ich nicht genau. Also ich weiß nicht, wie weit sich die jüngeren Frauen da gegenseitig behaken. Also weil das kann ich nicht beurteilen.
Ja, haben wir auch schon gehört, haben wir auch schon von jüngeren Frauen gehört.
Ja. Es
gibt nicht durchgängig nur Solidarität, leider.
Nee.
Gibt es unter den Männern auch nicht.
Gibt es unter den Männern auch nicht, genau.
Nein, das stimmt nicht. Nein.
Die halten zu
Nein. Es gibt einfach Fakten sind und die Fakten sind, Männer halten immer zusammen.
Ja, gegen die Frauen, aber dann nicht mehr.
Dann nicht mehr, genau, dann Schluss. Okay, aber ich habe noch nicht so richtig so ein, versuche mir gerade noch, so, ja, für mich ist, ich bin auch über den Namen, kannte ich die Band schon immer, habe ich am Anfang schon gesagt, ne? Ich habe noch nichts, und ihr seid, du und Matthias, ihr wart seinerzeit auch ein Paar, ne? Ihr wart zusammen, ihr seid Kern der Band so ein bisschen gewesen, du hast gerade so ein bisschen gesagt, Matthias hat das mal so ein bisschen gepusht, dir war das eher so, ja, okay, ich mache halt mit, ich versuche gerade noch so ein bisschen dich in diesem ganzen, in diesen 15 Jahren, die es die Band gab, nochmal so ein bisschen mehr zu verstehen. Also war das bis zum Ende, bis die Band sich Mitte der 90er Jahre aufgelöst hat, dass du sagst, ja, ich mach die Sachen mit, wobei du ja auch, also musikalisch bist,
habe ich das schon richtig verstanden, dass du schon eher so die treibende Kraft gewesen bist und Matthias eher so organisatorisch und alles, so, wir müssen nach draußen gehen? Kann man das so sagen? Oder?
Nein. Also er war einfach insofern die treibende Kraft, als dass er derjenige war, der gesagt hat, wir gehen so auf die Bühne, wir gehen ins Studio.
Was du gar nicht unbedingt hättest haben müssen von dir aus.
Boah, auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Okay.
Dass ich mich auf eine Bühne stelle und das fanden jetzt auch um mich herum die Leute alle ganz wie. Und wie auch Kerstin Greta hat das irgendwie sehr schön gesagt, in so einem Videoclip zu den Wiederveröffentlichungen da von den kastrierten Philosophen letztes Jahr, sie sagt, ich war die erste Frau, die sie gesehen hat mit einem Instrument auf der Bühne. Mhm. Also ich war nicht die Sängerin, ich war ja auch noch Instrumentalistin und so. Mhm. Also das war halt einfach, und trotzdem hatte ich nicht viel Selbstvertrauen, aber es war mir so wichtig. Also insofern die treibende Kraft, wir waren eigentlich immer 50-50. Es war ein ewiges Armgedrücke, aber es war super kreativ. Mhm. Also es war super, so, es kam immer was Spannendes dabei raus. Und es gab so eine Idee und dann kommt ein Text. Also hey, ich habe übrigens einen Text und dann, wie können wir den vertonen? Und das ging so mal in beide Richtungen, wobei ich schon am Ende mehr Texte geschrieben hatte als er. Genau, und organisatorisch, das teilte sich auch, aber es war einfach nur so, dass er so die Initialzündung von ihm kam, wirklich damit rauszugehen. Mhm. Und nicht einfach nur in Fähren an der Aller im Wochenende im Jugendzentrum zu spielen.
Aber dieses Gefühl, was du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, irgendwie, ich traue mir das gar nicht so richtig zu und ich, das war wirklich auch bis zum Ende der Band, dass du irgendwie so ein bisschen diese Unsicherheit immer noch gehabt hast, weil ihr, wie gesagt, ihr habt ja durchaus auch, ihr habt viele Platten veröffentlicht, ihr habt Erfolge gehabt. Hatte ich das wirklich bis zum Ende auch begleitet, dieses, ich weiß gar nicht so richtig, ob das hier, dass meine Position ist?
Naja, nur ich galt ja nun immer als diejenige, die immer einen Viertelton falsch singt. Also das Ding ist halt wirklich, Matthias hatte schon irgendwie, der hatte tatsächlich ein bisschen 5-6 Jahre Klavierausbildung. Ich hatte gar keinerlei musikalische Vorbildung. Ich habe das gar nicht gehört, dass ich einen Viertelton falsch habe. Bei Punk ist das auch ziemlich scheißegal.
Würde ich aber auch sagen.
So, und ich finde auch bis heute die Eins nicht. Ich kriege Schweißausbrüche, wenn einer sagt, Mensch, du musst doch auf die Eins singen, dann bin ich lost. Also ich fühle mich so dann gerade gar nicht so sehr immer als Musikerin, sondern vielmehr als jemand, der irgendwie sich Gedanken über die Welt macht und das über Musik ausdrückt. Und das habe ich deine Frage nicht beantwortet, aber...
Doch, aber ich glaube schon.
Ja, okay, danke. Also deswegen, es gibt viele Dinge, die ich mir bis heute nicht zutraue. Mittlerweile kann ich wesentlich Gitarre stimmen, aber ich finde auch nicht, dass ich eine gute Gitarristin bin. Nein, bin ich auch nicht, weil ich bin irgendwie, ich übe gar nicht, ich bin viel zu faul. Es gibt Dinge, die sind mir total wichtig und das sind Texte und das ist die Stimme auch und mittlerweile treffe ich den Ton auch. Nach 40 Jahren ist es ja so, hätte ich es sonst lieber lassen sollen. Aber und es gibt natürlich Dinge, die ich mir da so nicht zutraue, weil ich mich auch nicht einfach so, als ich sehe mich dann gar nicht so als Musikerin oder so, sondern eher so als Künstlerin. Ich meine, ich habe dann auch dieses Buch geschrieben und in dem Buch habe ich dann auch irgendwie ein paar Bilder gemalt und es ging eigentlich immer eher um Ideen und Sachen zu verstehen. Und die irgendwie auszudrücken. Da war das eine super Möglichkeit. Hey, bei Punk darfst du machen, was du willst. Mhm. Also bei Jazzrock, was da vorher war, das ging ja nicht. Da musst du ja irgendwie spielen können. Handwerk und so.
Du hast eben schon gesagt, wie kreativ bereichernd auch diese Beziehung zu dem Matthias war und dass ihr miteinander Arm gedrückt habt, aber dass dann doch da sehr viel immer draus entstanden ist. Frage, war dieses, also oder anders nochmal einen Schritt zur Seite, wenn man in der Beziehung, also das, was die Beziehung ist, wenn man das auf zu viele andere Lebensbereiche ausweitet, ist das häufig ja nicht gut, ne? Also viele können ja zum Beispiel nicht mit ihrem Partner zusammenarbeiten, weil das dann irgendwie nicht passt und weil dann zu viele Sphären miteinander vermengt sind. Frage jetzt, war der Umstand, dass du mit dem Matthias in einer Beziehung warst, immer positiv oder gab es auch Momente, wo das konfliktträchtig war? Oder belastend also vielleicht auch.
Die Beziehung war bestimmt konfliktträchtig. Und Rüdiger Klose meinte, unser Drummer, ein langjähriger Drummer. Nee, ach, da will ich gar nicht drüber reden. Okay. Nein, das war, also nee, die Beziehung lebte darüber, dass wir dieses gemeinsame Projekt Kastrierte Philosophen hatten. Also okay. Es war so, und wir haben dann später auch noch das Studio zusammen, da waren ja auch noch zig andere Bands und so weiter, das war einfach so. Also es gibt Beziehungen, ne? Das war unser Kind.
Mhm. Ah, verstehe, gut.
Also David kam ja viel später, also ja. Da kam auch irgendwann noch ein Kind, aber wir haben ja, unsere Beziehung von Anna waren wir beide 17. Mhm. So, und die ersten 15 Jahre unserer Beziehung war die Musik unser Kind, sozusagen.
Was waren denn die, aus deiner Sicht und aus der Rückschau, was waren die wesentlichen Entwicklungsschritte dieses Kindes? Gibt es da so Meilensteine in der Entwicklung, wo du sagst, oh, das war ein wichtiger Schritt und das war ein wichtiger Schritt, der auftrat, die Platte. Gab es da irgendwas? Oder kannst du das so nachvollziehen?
Nee. Also es war, wir haben einfach jedes Jahr ein Album aufgenommen. Und also wir waren galten schon mal als die faulste Band der Welt,
ja,
weil wir
aber jedes Jahr ein Album ist ja schon.
Ja, aber wir haben nie viel geprobt, sondern wir haben einen Song gehabt und dann hatten wir irgendwann 8 Songs und wurde wieder ein Album aufgenommen. Also wir haben das ja jetzt gerade die letzten 2 Jahre alle digital wieder veröffentlicht. Mhm. Dazu musste ich mir das ja alles nochmal anhören, weil dann ja auch eine Doppel-Vinyl-Best-of-Compilation rauskam, was ein unglaublich spannendes Projekt war, weil ihr spracht vorhin von eurem Mosaik-Puzzle, was ihr hier bastelt, ne? Wenn du einen Teil an eine andere Stelle, dann ist das ganze Bild anders, das war Wahnsinn, mir das alles nochmal anzuhören und ich kann das nicht in einzelne Schritte irgendwie unterteilen, weil das war einfach so eine stringente Entwicklung. Also klar, wir kamen aus dem Punk, wir waren aber immer schon sehr psychedelisch und wir hatten aber auch Klaviersachen dabei. Also Insomnia ist ja ein sehr klavierlastiges Album zum Beispiel.
So Reggae kam dann auf jeden Fall ja auch deutlich mit rein, sowas.
Der also kam ganz zum Schluss, dann kam erstmal Hip-Hop, also weil das war ja damals so, das nächste geile Ding war ja Public Enemy Number One und sowas und Wu-Tan und NWA und so. Also ich meine, wir haben... Das war genauso von wegen, ich bin zu alt und ich bin zu weiß für diese Musik, aber die Musik an sich ist geil. Und Beastie Boys und so, Matthias hat die irgendwann mal live gemischt, das fand ich echt cool. Und diese Art Musik zu machen und dann haben wir selber angefangen, Hip-Hop, also Beats zu samplen und zusammenzusetzen und so weiter und also es war von der musikalischen Entwicklung war einfach alles aufgesogen, was man irgendwie geil fand und daraus was Eigenes gemacht. Und dann kam Reggae, aber den haben wir gedacht, das, also habe ich auch einen Daumen drauf gehabt, wir lassen uns die Rhythms von jemand anderem spielen, das war die Vision aus Hannover. Ich sagte, das können wir nicht, 12-Ton-Musik. Aber dann können wir damit was machen. Also die hatten eh gerade ein Album in Arbeit und dann hatten wir mit denen so den Deal, dass die uns ihre Rhythms zur Verfügung stellen und dann machen wir unseren eigenen Krempel. Also es ist am Ende ja kein wirklicher Reggae mehr, aber es ist halt... Nee. Aber es ist mit dabei. Genau.
Gibt es eigentlich einen typischen kastrierte Philosophen-Fan? Gibt es da so einen... Ja, kann man...
Der
kann
hat
man
sich den mir noch nicht vorgestellt. Keine Ahnung.
Ja, es gibt ja bei manchen Bands...
Sehr viele Männer. Also es sind wesentlich mehr Männer als Frauen. Fällt mir jetzt auf, wo du mich das fragst. Ja. Ich bin ja eigentlich gar keine Frau, die kastrierte Philosophen-Fan ist. Also irgendwie schon. Ja, schon. Aber eigentlich sind es mehr Männer, ja.
Gab es eigentlich optisch oder von der Kleidung für euch irgendein Style, den ihr so für euch als prägend auserkoren habt?
Am Anfang musste man schwarze Jeans tragen, das war klar.
Na klar, ja.
Na klar.
Ja. Und dann das stand aber ja schon auch im Gesetz damals, ne?
Ja, eben. Also das ist ja irgendwie Nee, und das hat sich aber irgendwie auch aufgelöst. Also ich glaube, zwischendurch galt nur als die schlechtest gekleideste Band Deutschlands. Nein, gab es nicht.
Aber was hattet ihr denn da an, als ihr diesen rühmlichen Titel bekommen
formlose,
habt?
Formlose irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwer hat mal, irgendwie, ich weiß nicht, wer es war, der Tourmanager hat gesagt, ihr seht so scheiße aus.
Ja, aber warum?
Ja, weil es war also gar nichts. So war halt aber so, weiß ich auch nicht.
Aber war das irgendwie eine bewusste Entscheidung, so diese, nee. diese Anti-Style? Habt ihr so einfach wahllos in irgendwelchen Second-Hand-Läden gekauft oder irgendwie in einer Ramschecke bei C&A oder wo kam denn eure Kleidung her?
Weiß ich nicht mehr.
Weißt du nicht mehr.
Also nee, es war jetzt nicht bitte, wahrscheinlich Ramschecke hier.
Ja.
Ja,
aber
also
sag mal.
Wirklich ehrlich gesagt nie wichtig. Wir haben es vielleicht mal damit gespielt. Also ich weiß nicht, dass wir so Fotos gemacht haben, wo wir dann irgendwie so, wo wir dann irgendwelchen Quatsch gemacht haben, uns irgendwie quasi verkleidet haben. Aber ansonsten war das so eher keine wirklich bewusste Anti-Haltung. Also ich meine, ich habe mich auch nie großartig geschminkt oder irgendwas. Bin einfach auf die Bühne gegangen.
Ja.
So, here I am. Genau.
War es dir eigentlich, wichtig, was Leute über die Band sagen? Oder war es einfach so dein Ding, wo du sagst, ich mache, was ich will, ist mein Ausdruck? Also es ging ja dir auch nicht um Virtuosität oder sonst irgendwas. Aber ist dir, waren dir so Kritiken wichtig? Also jetzt auf die Kunst an sich und gar nicht, also Optik wahrscheinlich scheißegal.
Also erstens, um Virtuosität ging es ja in dem ganzen Umfeld sowieso niemandem. Das war jetzt nicht so das Thema, aber es war schon so, das war herrlich jedes Mal. Also man hat halt ein Album rausgebracht und so ungefähr 4 Wochen später kam ein dicker Umschlag von Alfred Hilsberg und da waren die gesammelten Pressekritiken drin und an dem Tag gab es immer Streit. Ich habe dir sofort gesagt, das war scheiße, dass wir an der Stelle das und das gemacht haben. Siehst du, und das steht da jetzt auch drin. Ich habe es gehasst, ich hasse es bis heute. Also natürlich ist es mir überhaupt nicht egal, aber trotzdem ist auch so ein Teil da, der sagt, ich meine, klar, wenn ich auch rausgehe, muss ich damit leben, dass Leute das irgendwie finden. Mhm. Und natürlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass kein Mensch einen Text so versteht, wie ich ihn gemeint habe. Das sei allen gegönnt, weil ich verstehe wahrscheinlich auch meine Lieblingstexte von anderen Leuten, werden die auch sagen, was? Wie kommst du denn da drauf? So. Okay. Also natürlich ist es einem nie egal. Und trotzdem gibt es aber auch so einen Teil, der das irgendwie so als Intrusion, wie nennt man das auf Deutsch, als aufdringlich empfindet, dass Leute jetzt meinen, sie müssten mir ihre Meinung ständig erzählen. Die können ja irgendwie die Sache hören. Und wenn sie es gut finden, können sie es auch sagen, aber was geht nicht, was können sie nicht so, das will ich gar nicht wissen, ich werde es eh nicht anders machen. Ja. Also es sei denn, es sind wirklich gute Freunde, von denen man weiß, dass es jetzt irgendwie inhaltlich Sinn macht, was die einem sagen.
Und über was für Kritiken hast du dich gefreut?
Also was ich richtig abgefahren fand, war das gar nicht so lange her, da sind wir spontan eingesprungen bei irgendeinem Sängerfest in Hamburg. Nur meine Cellistin und ich, also das war jetzt nicht in Bezug auf Philosophen. Mhm. Und sind halt, wie gesagt, spontan eingesprungen und hatten auch nicht wirklich viel geprobt, aber wir haben so ein bisschen so ein Standardrepertoire, das können wir noch ganz gut jederzeit abrufen. Und die Frau hinterm Tresen meinte, an einer Stelle hat sie da gestanden und plötzlich war sie so, weil sich ihr Bewusstsein ging so auf, immer weiter und weiter, sie war plötzlich eins mit allem. Oh geil, jetzt bin ich aber neidisch, das hätte ich auch gerne. Ja,
dazu braucht man eigentlich irgendwelche Substanzen und nicht nur Musik.
Ja, nee, die war aber ziemlich nüchtern. Also das hat irgendwie die Musik bewirkt und das fand ich so mit die coolste. Da habe ich so, wow. Ja, oder wenn Leute so sagen, sie hätten die schwersten Stunden mit unserer Musik und mit meiner Stimme und überhaupt ihres Lebens so. Also das hat jetzt gar nichts mit Musik zu sehr individuell, aber... Mhm. Aber ist das schon so, ja, dass man Leuten was geben kann, das finde ich nicht wichtig.
Jobst hat da gerade ein Stichwort gebracht, Substanzen. Haben Drogen bei euch eine Rolle gespielt?
Also du kamst in den 80er Jahren nicht um Drogen drumherum. weil einfach alle Leute singen. Zumindest als Musiker hat man Drogen genommen. Aber die hatten für mich keinen Einfluss auf das, was wir musikalisch gemacht haben. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt irgendwie Kiffermusik oder Koksmusik oder sonst was für Musik. Also nee. Mhm. Ich wurde backstage gesoffen und manchmal auch gekifft, aber wir haben einmal gemeinsam eine bekiffte Session gemacht und wir fanden uns so geil, dann haben wir uns das am nächsten Tag angehört.
Danach das war grauenhaft.
Danach habe ich nie wieder einen Joint, also ähnlich meins. Also ja, das Thema war ein Thema und ich finde es irgendwie rückwirkend ein ganz schlimmes Thema, weil viele Menschen einfach, sind dran gestorben. Mhm. Und es war aber ja so harmlos, obwohl sie dann gestorben sind, war es halt so cool und schick und überhaupt. Und ich hatte irgendwann die Schnauze total voll von dem ganzen Thema. Also, weil es halt, wie gesagt, verharmlost wurde und viele Leute dann gestorben wurden. Und es überhaupt nichts Cooles daran ist. Und auch, als ich mich so richtig gefetzt habe mit Leuten, ich sage, wenn du das für deine Inspiration brauchst, dann hast du keinen. Du bist da nicht ziemlich alleine, aber gut.
Die Band löst sich 96 auf. Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Plötzlich ohne dieses gemeinsame Ding, was ihr 16 Jahre lang da gehabt habt, da zu stehen.
Also ich hatte ja schon 93 Ikere rausgebracht. Mhm. Also ich hatte, also Matthias hat auch, er hatte auch schon vorher ohne mich ein Album aufgenommen. Also wir waren das Solo-Album, klingt komisch, weil wir waren ja nicht Solo bei den Alben, aber unabhängig.
Mit eigenem Namen und so. Mhm,
okay. Genau. Und okay. Das war ja dieses Ikerit-Ding und insofern, und ich war, als die Philosophen sich auflösten, da gerade dabei, Jump Without a Warning aufzunehmen. Das heißt, es fiel jetzt gar nicht so auf.
Okay.
Mhm. Es war auch, dazwischen, hatte ich dann auch David, war David gekommen und da war ich auch eher in so einer Babypause und da fiel es halt auch nicht so sehr auf. Und als, wie gesagt, als wir uns dann aufgelöst haben, war ich dann gerade dabei, das nächste Album aufzunehmen mit einer Flight Crew und insofern war es einfach, also, als man es wirklich dann aufgelöst hat, war die Zeit reif dafür, es zu tun und es war jetzt nicht so, oh Gott, was haben wir jetzt getan? Okay. Und es war auch immer noch das Gefühl, also ich würde heute nicht ausschließen, dass man, also auf Tenement House, meiner gerade aktuellen Single, hat Matthias Gitarre gespielt. Mhm. So, insofern, ja. Mhm.
Was war aus deiner Sicht, aus der Rückschau, denn der größte Erfolg oder die größten Erfolge der Band?
Der Philosophen.
Mhm.
Also es gab schon einfach so Sachen, Erfolge wie, boah, wir hatten die Markthalle ausverkauft.
Mhm.
Zweimal sogar, glaube ich. Wir waren mehrfach in Ungarn, Kroatien, also in Jugoslawien, als es noch ein Jugoslawien gab. Wir waren in Roskilde, also diese Konzerte. Das war schon richtig affengeil. Das hat Spaß gemacht. Und Nerves hat sich sogar ziemlich gut verkauft. Für unsere Begriffe.
Hast du da so eine Idee, wie viel das war?
Also es waren so um die 25.000. Aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen.
Na gut, aber ist ja schon was.
Das war schon was, ja. Ich meine, es ist schon auch noch ein Erfolg. Weiß ich nicht, dass wir dann heute, wenn wir jetzt ein Best auch machen, dass dann immer noch die Süddeutsche und die Zeit und alle, also irgendwie sind wir jetzt so eine Feuilleton-Band.
Ja.
Und auch das ist wieder so, was man sagt, ah ja, ist ja ganz lustig, jetzt sind wir da gelandet, aber es ist nichts, wo man jetzt immer hin wollte oder so, aber es ist auch nicht schlimm, da zu landen. Also es ist so, ich glaube, die größten Erfolge, für mich der größte Erfolg, die Vielseitigkeit gewesen. Wie du gerade schon sagtest, wir haben dann angefangen mit unserem Live-Tape und Heroin von Velvet Underground Cover über irgendwie Heartbreak Hotel, da habe ich Schlagzeug gespielt und dabei gesungen. Wahnsinn, das konnte ich gar nicht mehr. Das Schlagzeug war auch super daneben, aber es war egal. Also von der Vielseitigkeit der Band und dass wir dann trotzdem, also wenn ich mir die Sachen angehört habe, dann war das für geile Musik.
Mhm.
Ich finde die Musik einfach total geil. Immer noch. Und ja, das ist für mich der größte Erfolg.
Du hast eben schon gesagt, dass du ja früh angefangen hast, also schon, als es die Band auch noch gab, so Sachen unter deinem eigenen, also selbst, ganz komplett selbst zu machen, auch unter deinem Namen rauszubringen. Warum eigentlich?
Es fing an mit dem Buch Ikari. Also ich habe immer, das Buch Ikari ist eine Sammlung, ich habe nicht Tagebuch geschrieben, aber ich habe ständig irgendwelche Gedanken notiert. Manche wurden zu Songs, manche waren viel zu ausführlich für Songs. Und irgendwann hatte ich so einen Berg Papier, Notizbücher und bin nach Paris gegangen, weil ich das schick fand, um mein Buch zu schreiben. Also um aus das zu sichten und daraus ein Buch zu schreiben. Paris ist viel zu teuer, das hat sich ziemlich schnell zerschlagen, aber es klingt gut, die Geschichte. Weil entweder hätte ich Geld verdienen müssen, um da wohnen zu können, und dann hatte ich aber Gott sei Dank die Chance, bei einer mexikanischen Filmemacherin für nix zu wohnen, weil die hatte keinen Führerschein, der galt in Frankreich nicht, und ich hatte einen. Und dafür, dass sie ab und zu durch die Gegend fahren musste, mit ihrem Durchschnittswind, durfte ich bei ihr wohnen. Und da habe ich dann diesen Zettelberg, einen Papierberg gesichtet, und es kriegte eine Struktur und diese Idee. Ich glaube, ach ja, jetzt weiß ich es, genau. Ich war im Centre Pompidou und habe eine Postkarte gekauft mit, ich glaube, Matisse mit diesem Bild. Und das heißt eigentlich IK. Das habe ich aber irgendwie im ersten Moment falsch gelesen. Und dann hatte sich in meinem Kopf Ikari festgesetzt. Und dann formte sich so entlang dieser Idee des Ikari, der abstürzt. Und das ist schon auch eine Analogie oder mein Kommentar zu dem Thema Drogen, dass es immer noch mal gut ist und man dann vielleicht mal irgendwie auf seinen beiden Füßen steht und guckt, was das Leben sonst noch zu bieten hat, außer breit in der Ecke zu hängen. Und dass du aber vielleicht der Absturz vorher sein muss. Und das war also diese Ikari-Geschichte, dieses wieder nach seinem Absturz quasi auf die Erde landet und heilt auf eine Art oder zumindest so weit sich aufrafft zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal zu Fuß weiter, statt da oben mit meinen Wachsflügeln rumzufliegen. Das war das Storytelling dahinter. Und dann habe ich halt dieses, und dann habe ich aus, kam die Idee, dass man dieses Storytelling aus dem Buch, was so irgendwie so langsam so zusammenwuchs, irgendwann war ich noch eine Zeit lang bei Rüdiger Klose, der hatte, war der einzige Mensch damals genial, der einen Computer hatte. Dann habe ich das alles da eingetippt. Unglaublich. Genau. Dann bin ich erstmal nach Indien abgehauen und als ich wiederkam, habe ich das Album aufgenommen. Und da das war auch total spannend, weil ich bin ins Studio gegangen, hatte nur Texte. Nur die Texte, die halt, ne, die standen ja, es gab ja damals ein 32-seitiges Booklet, da stehen die alle drin, mit den Übersetzungen für die Dietrich mich gescholten hat, weil ich hätte sie auf Englisch geschrieben und ins Deutsche übersetzen. Da fand die unmöglich, diese deutschen Übersetzungen. Aber er hat mich interviewt und er hat 4 Seiten Specs-Interview gemacht mit mir. Also da war ich stolz drauf. Und das Tollste war, dass irgendeine Frau, die in irgendeiner Weise mit ihm liiert war, gewesen war, ich wusste keine Details zu, die sagte völlig empört zu mir, wie hast du das denn gemacht? Respekt vor Frauen hatte der doch noch nie, nachdem sie das Interview gelesen hat. Also anyway, ich bin dann mit 4 Leuten, 5 Musikern, also Rüdiger Klose von den Philosophen und Sabine Wortmann am Kontrabass, Lucia Wojdak Cello, Tom Bennett Geige und ach du Elend, das ist jetzt nicht nett. Also eine junge Frau am Marienbafon, deren Name mir gar nicht mehr einfällt. Auf jeden Fall waren das alles...
Julia Engel heißt die.
Danke dir.
Bitte.
Engel, genau. Und das waren halt so richtige Musiker. Und ich habe denen einfach nur meine Texte vorgelesen. Habe gesagt, mach mal was draus, spielt was. Und das war gar nicht so einfach. Es war ziemlich ringen, weil ich dachte, ja, wie so, Alter, wenn man so ein Instrument sein Leben lang jeden Tag spielt, dann muss man doch wissen, wie man eine diese Abendstunde da vertont, oder nicht? Naja, wir haben es hingekriegt und ich habe es jetzt nochmal gehört, weil es ist ja auch nochmal wieder veröffentlicht worden. Ich finde es immer noch total geil. Also, das war schon krass. Also, weil es ist ja auch alles nicht elektrisch. Ja, genau. Parallel kam dann das Buch dazu raus.
Was ich ja spannend fand, ich habe das Buch ja gelesen. Ich habe einleitend schon gesagt, das ist ein sehr, also das ist keine Klolektüre, die man einfach so wegliest, sondern ist schon sehr, sehr, sehr vielschichtig und man muss die Perspektiven auch erstmal richtig verstehen. Was ich aber auch jetzt gerade, was du gesagt hast, spannend findest, ist, dass es ja so ein Wiederaufstehen und ein Lernen aus Fehltritten da gibt. Was aber ja, das Ganze hat ja so eine historische Vorlage aus der griechischen Mythologie, da ist das ja anders, ne? In der griechischen Mythologie gibt es ja auch den Ikarus und Daedalus, und der Ikarus stirbt nämlich ja dann, weil er bei der Flucht aus dem Labyrinth mit dem selbstgemastelten Flügelwachssystem zu nah an die Sonne fliegt, obwohl sein Vater ihm gesagt hat, nicht so nah ran, schmelzen die Flügel, er stürzt ab und stirbt. Ne? Da ist ja praktisch in der griechisch-mythologischen Vorlage führt ja das Überspannen des Bogens, sage ich jetzt mal, das Nicht-Hören auf die vernünftigen Ratschläge zu einer nicht korrigierbaren Situation, nämlich dem Tod. Und das machst du ja genau anders. Wie bist du dazu gekommen, praktisch zwar dieses historische Gleichnis aufzunehmen, aber dann anders aufzulösen?
Weil ich einfach diese Postkarte in der Hand hatte, auf der IK stand. Und dann war die Geschichte klar. Naja, aber es ist ja häufig so im Leben, dass das irgendwie quasi so, man sagt, ein Teil stirbt und ein anderer Teil lebt weiter. Also das finde ich jetzt gar nicht so schwierig. Es war halt eher die Idee oder wichtig, die Idee dieses, hier sitzt eine Katze und schnurrt, die Idee dieses, dass halt Drogen, die Analogie zwischen Drogen und Flügeln aus Wachs, mit denen man meint, hoch zu fliegen, aber die halt auch zum Tod führen können. Und tun sie aber, hatten sie aber vielen Menschen, die ich kannte. Dieses Bild gehört einfach zusammen. Und ich fand das jetzt, ja.
Gut.
Also hätte ich ihn jetzt einfach sterben lassen, wäre die Geschichte doch im ersten Kapitel zu Ende gewesen.
Das stimmt. Man kann aber den Weg natürlich dahin ja auch länger erzählen. Aber du hast natürlich völlig recht. Bist du in der griechischen Mythologie bewandert? Ist das so ein Thema für dich?
Ach nee, ich habe da mal durchgefahren, die griechischen, also sie sagen des griechischen Altertums, wenn die irgendwo rumlagen, habe ich da mal so ein bisschen quer gelesen, aber ich bin da nicht jetzt wirklich bewandert. Nein, wie gesagt, das war wirklich so ein
Zufall.
Solche Sachen passieren, und dann dachte ich, das passt total, und habe, wie gesagt, statt IKRE gelesen und dachte, ja, aber das ist es. Und das ist häufig so, dass so künstlerische Prozesse irgendwie so passieren, dass man das Gefühl hat, die Idee ist schon irgendwo, und man das Leben oder dieses Umsetzen in die reale Welt passiert einfach Schritt für Schritt, und man muss sich da einfach drauf einlassen, und dann ist es plötzlich da, aber ich kann ja nicht erklären, wie es funktioniert hat.
Ja, macht total Sinn.
Findest du?
Ja, finde ich schon, das macht schon Sinn. Ja, total. Super. Das ist ja auch keine, Kunst ist ja auch keine Mathematik, ne? Also das folgt ja keinen strengen Regeln, und nur weil es irgendwo eine Inspiration oder eine Vorlage gibt, bedeutet das ja nicht, dass man sie kopiert, sondern du ziehst ja dann ja nur einen Teil raus und machst dann deine eigene Sache daraus. Finde ich, macht total Sinn. Also insofern. Schön. Habe ich dann nichts zu meckern. Also, ja. Jobst, bist du eigentlich in der griechischen Mythologie bewandt? Null?
Nee.
Ich finde das ja total spannend. Weil
das ist auch, ja.
Ja, weil da total viele, jede Geschichte ist ja mit einer neuen Geschichte irgendwie verwoben. Und man kann die wenigsten Geschichten so komplett isoliert verstehen, weil die alle in so einer Kette und Verkettung von ganz vielen Gestalten und so weiter stattgefunden hat. Wie zum Beispiel Ikarus und Daedalus. Mhm. Die waren nämlich ja zusammen bald. Soll ich es kurz erzählen? Oder
ja, gerne, natürlich.
Ikarus und Daedalus. Ikarus war der Sohn von Daedalus. Und die beiden waren verbannt worden in ein vom König Minos in das Labyrinth des Minotauros auf Kreta. Und warum die dahin verbannt wurden, war, weil der Daedalus, also der Vater, hatte dem Theseus hilfreiche Tipps gegeben, wie er selber unter Verwendung eines speziellen Fadens aus diesem Labyrinth rauskommen konnte. Nochmal eine andere Geschichte. So, und weil der Minos die Seefahrt und das Land kontrollierte, der hat also so Land und Wasser hat er kontrolliert, der König, der Chef damals. Deshalb kam der Vater Daedalus halt auf die Idee, so mit Flügeln so ein Konstrukt zu bauen, mit dem die aus diesem Labyrinth rausfliegen konnten. Und denn vor dem Start hat der Vater noch zum Ikarus gesagt, pass auf, flieg nicht so hoch an die Sonne, dann schmilzt das Wachs. Mhm. Losgeflogen, erst gut gegangen, so. Aber irgendwann ist dann der Sohn übermütig geworden, zu nah an die Sonne geflogen, das Wachs geschmolzen, abgestürzt und gestorben. Und auf der Insel, wo das dann passiert ist, war der Vater Daedalus natürlich total verzweifelt und hat dann wurde im Nachhinein diese Insel nach seinem Sohn benannt. Die Insel heißt nämlich Ikaria inzwischen. Das ist die Geschichte von den beiden.
Okay.
Kleines Intermezzo nur. Aber zurück zu Katrin.
Genau.
Ja, sorry, ich lade auf dem Handy rum, weil ich kenne die Geschichte.
So, ja, das dachte ich mir.
So, jetzt aber bitte wieder Konzentration, Katrin.
Ja na gut.
Na gut. Also, was mich nochmal interessieren würde, ist, also, wir kommen auf jeden Fall auch nochmal zu deiner Kunst und das Veröffentlichung, die du gemacht hast. Aber du hast ja schon gesagt, dass du mindestens 30 Jahre lang irgendwie auch nicht mehr von Musik leben konntest. Das heißt aber, du hast irgendwann mal rein von Musik auch gelebt, nur von der Band, oder waren das dann auch so Konstruktionen mit Aufnahme, Studiogeschichten, die ihr da auch zusammen gemacht hattet? Also wovon hast du auch in der Zeit überhaupt gelebt?
Wie bitte?
Wovon hast du in der Zeit überhaupt gelebt, finanziell?
Das Finanzamt oder was?
Ja.
Es gab Zeiten, da konnte ich von Musik leben, weil wir Tonträger verkauft hatten, weil ich GEMA bekommen habe. Also, und weil wir auf Tour waren. Mhm. In den goldenen 80ern funktionierte sowas. Da gab es noch Geld für Konzerte und man musste nicht welches mitbringen. Und es gab Tonträger, von denen man einen Teil abgab und bekam, meine ich. Genau. Und irgendwie auch war die GEMA schon irgendwie immer so ein fester Posten. Später habe ich mit davon auch gelebt, dass ich andere Band, also dass ich im Tonstudio gearbeitet habe. Mhm. Genau, und dann irgendwann bin ich da aber ganz rausgegangen. Und es war schon aber auch immer so, dass ich das so gesehen habe, ich möchte nicht von Musik leben müssen, weil ich dann nicht mehr machen kann, was ich möchte. Also.
Mhm. So. Ja, und dann?
Was jetzt wo, dann?
Ja, was, dann muss, aber wenn du dich entscheidest, das nicht mehr zu machen, dann muss ja die Kohle irgendwo anders herkommen.
Ja, klar, ich habe natürlich einen Brotjob.
Ja.
Willst du wissen, was für ein Brotjob ist?
Sehr gerne sogar.
Okay. Ihr seid aber ganz schön neugierig.
Sie sind sehr neugierig. Aber du erzählst mir, was
fragen, deren Antwort wir schon kennen. Trotzdem wollen wir es von dir hören.
Ich habe aber gar keine Lust, darüber zu reden. Also ich habe auch einen Brotjob, obwohl der macht mir großen, großen Spaß. Ich unterrichte Fremdsprachen und zwar einmal bei einem Schulprojekt für Kids, die Schule abgebrochen haben, denen wir dann versuchen, zum Abschluss doch zu verhelfen. Mhm. Und ich unterrichte aber auch Deutsch als Fremdsprache für Menschen mit Migrationshintergrund.
Okay.
Und das ist interessant, weil es gibt da so schon, also ich merke jetzt, ich habe schon gemerkt, dass das ein gutes Stimmtraining ist, wenn man größere Gruppen unterrichtet. Mhm. Und das ist auch ein super Training für die Präsenz, Bühnenpräsenz ist, weil wenn du sowieso jeden Morgen, egal ob du Bock hast oder gerade gut drauf bist oder irgendwas richtig doof läuft im Leben, du einfach fröhlich und charming und interessant unterrichten musst, dann lernst du da irgendwie immer so rauf da. Und dann also man hat immer Lampenfieber, den Rest seines immer sein Leben lang, aber ich merke, dass das auch für die Bühnenpräsenz was ausmacht, weil man einfach so merkt, das ist auch wie eine Bühne. Mhm.
Gab es irgendwann mal in den Jahren, du hast ja sehr kontinuierlich immer neue Musik veröffentlicht, gab es auch mal längere Phasen, in denen du komplett raus warst?
Also ich es gab längere Phasen, in denen ich nichts veröffentlicht habe. Also jetzt auch zwischen Jump Without a Warning und dem neuen Album sind ja fast 20 Jahre jetzt vergangen. Aber trotzdem habe ich immer irgendwo mal hier oder dort gespielt, habe weitere Songs irgendwo liegen, die ich weiter an denen ich weitergearbeitet habe. Und ja, wie gesagt, ich hatte zwischendurch auch noch ein Album aufgenommen, was aber nie erschienen ist. Kamen mehrere Umstände zusammen, unter anderem das Rüdiger Klose hat mir damals, gehörte zu der damaligen Flight Crew, ist aber leider dann verstorben. Naja, und die ganze mit den Labels, das war alles, ich hatte auch kein Label wirklich zu der Zeit, das heißt, irgendwann ist es ein bisschen untergegangen und dann war auch nicht so genug Energie da, sich da jetzt hinterzeigen, dass es rauskommt, aber es war schon so, irgendwann immer die Idee, irgendwann geht's weiter. Und irgendwas wurde immer, also irgendein Song war immer gerade im Kopf, der irgendwann mal aufgenommen werden muss.
Wenn du heute Musik aufnimmst und wenn du heute spielst, wenn du heute Konzerte gibst, inwieweit unterscheidet sich das Empfinden dann von der Zeit früher?
Erstmal mache ich mit anderen Menschen Musik als früher.
Da hast du ja auch nicht immer nur mit den gleichen zusammen Musik gemacht, ne?
Naja, also bei den Philosophen stand immer Matthias rechts oder links von mir.
Okay.
Und ja. Dann aber, und die letzten 10 Jahre auch Rüdiger Klose. Der saß am Schlagzeug. Also es waren schon immer eine lange Zeit die gleichen. Und die aktuelle Flight Crew ist die 5. Von Flight Crew. Insofern gab es da immer wechselnde Besetzung. Es sind andere Leute, es ist eine andere Instrumentierung, weil wir haben Kontrabass und E-Bass und wir haben Cello und halt nicht irgendwie Bratz-Gitarre und so weiter. Mhm. Dafür sehr viel Raum für die Stimme. Das ist anders. Also es ist schon sehr viel mehr einfach um meine Stimme herum gebaut, die Musik.
Weil du hattest ja vorhin, und auch Jobs hatte nochmal nachgefragt, du hattest ja vorhin gesagt, dass du lange Zeit gar nicht so richtig, wo du da wie hingehörst, hat sich diese Wahrnehmung dann verschoben, ab dem Moment, wo du stärker ins Zentrum gerutscht bist?
Naja, jetzt ist es so, dass die Booker uns nicht haben wollen, weil wir zu experimentell sind und zu jazzig und die Jazzer wollen uns nicht, weil wir überhaupt kein Jazz sind. Also wir sitzen wie immer zwischen allen Stühlen.
Findest du das gut inzwischen oder nervt das?
Es nervt total, aber es gibt jetzt auch keinen Stuhl, wo ich sagen würde, auf den setze ich mich jetzt. Also es bleibt, wird so bleiben.
Selbst schuld sozusagen, sagst du.
Ach, weißt du, ich meine, ich bin einfach nur froh, dass ich dieses Album fertig gekriegt habe.
Ja.
Und bin froh, wenn wir nochmal spielen können, aber der Markt ist einfach ganz ehrlich so im Arsch, dass auch so ein bisschen der Elan flöten gegangen ist, sich da irgendwie. Also es gab so eine Phase, es war so richtig der Aufbruch, boah, und weil Matthias kam während des Lockdowns um die Ecke und sagte, hey, ich habe jemanden gefunden, der macht wieder ein Re-Release, Kastrierte Philosophen. Und dann haben wir, also im Grunde genommen habe ich in den letzten 2 Jahren 13 Alben rausgebracht, 7 Singles und 2 EPs. Ja, so what? Ich hab aber auch einen 4-stelligen Betrag, 1, 2, 3, 4, draufgezahlt. Für die Sachen und ich habe noch mehr Alben rausgekommen, meine Solo-Alben waren ja noch dabei, also 12 Philosophen und dann noch 2, also 15 Bands dieses Jahr im Mai, genau. Und da geht halt einfach so auch so ein bisschen der Elan flöten und wie gesagt, die Booker sagen, nö, das müssen wir investieren, das müssen wir richtig aufbauen, das lohnt sich nicht und da habe ich Bock drauf. Aber ich habe gerade so ein bisschen, merke ich,
zäh etwas.
Es ist total zäh. Und das ist so, aber ich kenne auch Leute, ja, also aber auch Leute, die von Musik gelebt haben, ihr Leben lang, die sagen, wir haben also das ganze letzte Jahr keinen Auftritt gehabt. So, und da merkst du halt, okay, das sind auch größere Sachen, höhere Gewalt, das ist ja keine höhere Gewalt, das ist ja Menschen gemacht, aber da sind also, ist ein dermaßener Umbruch auf den ganzen Musikmarkt, wo ich einfach merke, Ja, ich finde es geil, dass mein gesamtes Lebenswerk jetzt, für das ich ja dann auch so diesen schönen Preis bekommen habe, fürs genialste Lebenswerk, den Almut-Klotz-Preis letztes Jahr bekommen habe, dass das jetzt im Internet verfügbar ist. Aber ich merke gerade, dass dieser Struggle for um Aufmerksamkeit, da geht einem so ein bisschen die Luft raus. Also das nicht unbedingt, weil ich altersbedingt, sondern tatsächlich eher so, weil es so
ja, verstehe
für 0,04 Klicks pro Song, also Cent pro Klick ist es so, ja, toll. Und die letzten Konzerte habe ich dann der Band eine kleine Festgage bezahlt von meinem LehrerInnengehalt.
Ja,
fuck it. So. Und ja. Und das ist, geht aber ja auf ganz vielen, also geht den meisten Musikern gerade. Also, du merkst es einfach da durchs Internet und diese ganze Digitalisierung einfach komplett im Arsch. Und dann kam noch Corona und da gab es eine Zeit lang gab es ganz viele Förderungen, die müssen sie natürlich zurückzahlen und sind ganz viele Läden kaputt gegangen und zig Touren wurden abgesagt. Und es wird alles, ist alles auch so. Ich meine, das gab's diesen, das gab's interessanterweise schon mal Anfang der 80er. Also Anfang der 80er, der Hamburger war jeden Abend in Kiew. Da war jeden Abend irgendeine Band hin. Da stand meistens Alfred Hilsberg dahinter. Mhm. Und ich war natürlich auf der Gästeliste. Ich konnte mir das leisten.
Ja.
Ja, so. Und dann kamen irgendwann aber so Leute wie Prince und dann John Cale. Und plötzlich konnte man nur noch einmal im Monat ins Konzert gehen, weil das kostete Geld. Und jetzt ist es ja so, dass manche Leute dann schon 120 Euro kosten. So, und dann kommen die Leute nicht auch noch zu Katrin Achinger, wenn sie die dann schon bei Ed Sheeran gelassen haben. Oder so. Obwohl sie vielleicht, keine Ahnung, ob Ed Sheeran Leute sich meine Musik anhören würden, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Also es ist halt einfach auch echt sau schwierig geworden. Ich will mich auch nicht jammern. Das ist einfach nur, musste das einfach so mal verstehen, weil ich war schon ein paar Jahre raus aus dem Ganzen. Hab zwar hier und da mal gespielt und dann haben wir, am Anfang war es auch so, als ich Krischer kennengelernt habe, Krischer Weber, da haben wir als Duo gespielt. Das war irgendwie auch süß, so zwei Frauen, Cello und Gesang und das war aber teilweise richtig bösartig, was wir da fabriziert haben, aber auch so, aber es hatte schon so ein bisschen Vernissage Hintergrundmusik, Charakter und dann sage ich, Krischer, ich brauche Rock, ich brauche ein Schlagzeug, ich brauche ein Bass, brauche mehr Power und die haben wir ja jetzt auch. Genau. Aber für sowas gab es dann immer wieder auch nochmal Gigs zu finden, aber so richtig mit der ganzen Band, ist schwierig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das muss ich aber
erstmal alles so verstehen, weil da war ich jetzt jahrelang nicht so richtig mit drin und finde es eine ganz komische Entwicklung. Also dadurch, dass es ist einerseits genial geil, ich könnte ja jede Woche oder jeden Morgen irgendwas hochladen, was ich nachts aufgenommen habe, kann es im Wohnzimmer aufnehmen. Aber dadurch wird es auch irgendwann sehr austauschbar, ne?
Gibt es auch einfach viel zu viel und alles ist ständig verfügbar und das macht natürlich auch was mit Leuten so, ne? Also dieses sich Musik auch vielleicht ein bisschen erarbeiten und ich meine, das ist, also es gibt natürlich auch Nischen für alles, aber das, was du sowohl früher als auch jetzt machst, ist ja jetzt auch nicht, ich höre das einmal und geil, will ich sofort nochmal hören, so, sondern es ist ja viel mehr sich beschäftigen mit dem, was da drin steckt, ne? Und das ist, also es ist, war ja noch nie massentauglich und ist auch das, was du jetzt machst, wahrscheinlich, wenn sich das nicht, der Massengeschmack nicht deutlich ändert, auch nichts für die Charts, ne?
Ich glaube nicht, nein.
Nee, genau.
Das wäre aber auch nicht die Intention. Aber das Problem wirklich, das Problem ist wirklich, dass ich selbst Leute kenne, die sich mit, also von denen ich das nicht erwarte, die sagen, ich höre keinen Song mehr zu Ende.
Ja.
So diese Sepp-Mentality, finde ich total gruselig.
Ja.
Ja, auch dieses, das Prinzip eines Albums wird ja auch immer mehr aufgelöst, ne, weil immer nur noch viel mehr Einzelstücke so veröffentlicht werden und nachgeschoben und irgendwann werden dann nochmal so vier Stücke drangehangen und das ist, ach, apropos, das war jetzt das Album. Aber dieses Prinzip, dass man vielleicht eine Single oder zwei maximal veröffentlicht hat, aber dass eigentlich das Album als solches so das Opus Maximus war, das ist ja komplett aufgelöst oder in vielen Stellen aufgelöst, weil viel mehr über Einzeltitel geht.
Ja, das fing aber eigentlich schon mit der CD an. Also bei Feuer, klar, als wir anfingen, also das fand ich auch herrlich, dem war ich so ein bisschen hinterher. Da musstest du ja immer überlegen, du hast eine Vinylscheibe. Die hat auf der A-Seite so und so viel Platz und auf der B-Seite so und so viel Platz. Das heißt, du musst auch deine Stücke so aufteilen, dass ne, irgendwie nicht die A-Seite 30 Minuten lang wird, weil das passt nicht. Und so. Und da haben wir nur in Alben gedacht, logischerweise. Und dann kam die CD, dann hast du keine A-Seite, keine B-Seite mehr. Und du kannst dann immer noch 25 Live-Tracks mit reinhauen oder nochmal einen Remix von einem Freund und so. Und dann wurden die plötzlich 78 Minuten lang, obwohl davon 30 Minuten eher Trash ist. So. Naja, und jetzt, wie gesagt, also mir wurde dann auch gesagt von Leuten, die sich im Business auskennen, also es sind eigentlich nur die Künstler, die sich überlegen, sie möchten Alben machen. Das Publikum interessiert das gar nicht. Und ich meine, wenn ich den Mist auf dem Streaming hochlade, ja, dann ist es doch auch wirklich, warum Album? Aber ich meine, ich habe jetzt ein Album gemacht, aber trotzdem.
Sag mal, mich würde nochmal interessieren, wie machst du denn überhaupt deine Musik? Also wie und wo bist du kreativ? Hast du irgendwie irgendwann eine Idee und dann setzt du dich an was auch immer? Oder hast du so feste Zeiten, wo du sagst, ich jeden Donnerstag um 18.30 Uhr setze ich mich hin, um was zu machen? Wie kann ich mir, wie entsteht so ein Song?
Ja, wie gesagt, das meinen wir meistens einfach plötzlich da.
Und was machst du dann, wenn die Idee da ist?
Ich weiß nicht, ob du die Single gehört hast, Day in Me. Day in Me war einfach so, ich bin aus der Tür gegangen und fing an zu singen. I've got a day in me. Das war eine ganze Weile da. Und dann kam noch eine Zeile dazu, dann kam wieder eine Zeile dazu. Und dann irgendwann gehe ich in den Proberaum und sage, hier Jungs und Mädels. Also wir haben ja eine Gender-Equal-Band. Diesen Song habe ich.
Also es gibt aber einen Proberaum, wo ihr regelmäßig, also trefft ihr euch jede Woche oder sowas? Oder
oh, um Gottes Willen.
Gottes Willen.
Ja, das ist ja eine Arbeit aus. Nein. Also ja, natürlich, wir treffen uns regelmäßig, wenn etwas anliegt, aber während Corona, also das war alles ein bisschen so. Ja, wir treffen uns regelmäßig, aber jetzt nicht, also jetzt schon länger nicht mehr, weil wir haben das Album einfach irgendwann ja aufgenommen und den ganzen, bis das letzte Jahr war ich damit beschäftigt, das sukzessive abzumischen. Und war dann auch zwischendurch mehrfach krank mit Corona und sowas beschäftigt. Deswegen hat es sich immer einen langen Zeitraum gezogen. Aber es war tatsächlich ganz häufig so, dass ich einfach so, hier, ich habe diesen I've got a day in me. Ich habe hier einen Text. Und manchmal nehme ich dann die Gitarre dazu und dann fällt mir auch noch auf der Gitarre was dazu ein. Aber häufig habe ich, und das, ich meine, ich habe eine super geniale Band, das ist irgendwie, also mit denen zusammenzuarbeiten, das ist super. Super schön, super kreativ. Und da habe ich halt auch, das sind alles so, die sind dann wesentlich handwerklich wesentlich besser als ich und dann wirklich in der Lage, meine Ideen umzusetzen, die ich ihnen da vorsinge. Oder die haben einfach von sich aus so Ideen, die, wo ich denke, also dieser Bassmann, Christoph Meyer von ihm, der war früher bei Captain Kirk, der macht dann aus allem irgendwie Pop. Am Ende, der hat immer solche Bass-Hook-Lines, die das ganze Ding tragen und dann ist es plötzlich irgendwie doch sowas wie Pop. Merkt bloß keiner. Also Kastrierte Philosoph war auch ganz viel Pop, das hat aber auch keiner gemerkt. Also insofern. Ja, habt ihr eure 60 Fragen durch?
Nee, warte. War es früher besser?
Nein, es war einfach anders. Also ich bin total happy, diese Zeit gehabt zu haben, erlebt zu haben. Aber mir geht es jetzt besser. Also so im Ganzen geht es mir besser. Aber wenn ich, wie gesagt, ich hatte dann ja, musste dann Hausaufgaben machen, mir das Gesamtwerk der Philosophen nochmal anhören. Und natürlich dann auch meine, die, also Jampolade, Borning und Ikari, als sie rauskamen. Ja, ich bin total stolz, das gemacht dabei gewesen zu sein, das gemacht zu haben. Das, so. Was früher besser war, ja, die Arbeitsbedingungen für Musiker waren einfach wesentlich besser. So, aber das Leben allgemein war auch in den 80ern einfacher. Also da die Leute, die man konnte Fanzine machen, man konnte Label gründen, man konnte einen Club haben und irgendwie lief das alles. Weil man noch nicht so viel Geld brauchte. Es war nicht so teuer, ne? Und wenn du da im Freundeskreis deine 200 Fanzine verkauft hast, dann hat sich das irgendwie gelohnt. Also es war einfach die Infrastruktur, der Indie-Bereich funktionierte. Und das ist leider nicht, also so, soweit ich das mitgekriegt habe. Also ich habe ja auch war noch eine Zeit lang nur bei Energie für, also Eva und später Indigo, überall vorbeigeschaut. Wir waren beim Label, beim Vertrieb, im Tonstudio, überall habe ich mal gejobbt. Und dieser Gern, das funktionierte. Und das ist halt, das ist richtig scheiße, weil das ist komplett zusammengekracht. Also ich finde es dann andererseits genial, wenn ich meine Promo selber machen kann und mal eben irgendwie, wenn ich mich langweile, irgendwas poste da und Reel bastel und immer dazulerne und dann finde ich meine Reels auch mal ganz lustig und so. Ja, dann hast du aber 5 Klicks oder so. Oder ja, und das ist halt, also das hat, das ist spannend, damit zu arbeiten und das ist, ich finde es irgendwie auch schick. Ich denke dann immer so ein bisschen an Star Wars, da gibt es auch irgendwie diese intergalaktische Riesenbibliothek. Und in dieser intergalaktischen Bibliothek ist jetzt unsere gesamte Musik von den kastrierten Philosophen und von den Flight Crews. Das finde ich irgendwie auch schick. Und wer weiß, ob man die dann in 200 Jahren auch noch hören kann. Wahrscheinlich eher nicht, aber egal. Das finde ich alles ganz schick. Aber wie gesagt, die Arbeitsbedingungen für Musiker sind unterirdisch heutzutage. Und das ist scheiße.
Sind die eigentlich so Veröffentlichungen, also Produkte, CDs, Vinyl, ist dir das wichtig für deine Kunst?
Also ganz ehrlich, im Moment zahle ich alles selber. Ich kann es mir gar nicht leisten, aber ich bin jetzt auch nicht traurig. Also ich habe hier immer noch 300 Ikari-Bücher rumstehen und es muss mich nicht mit noch mehr unseres Kartons voll unverkaufter Tonträger belasten. Okay. Nein. Also ich fand es schön, die Zeit, wo man, also auch diese CD-Booklets zu machen, das war schon geil. Also bei Ikari, das lesen wir 32 Seiten oder auch bei den Philosophen hatten wir teilweise echt feine Booklets. Daran rum mitzudesignen und auch an den Covers, das macht schon großen Spaß. Aber nee, mir ist es eigentlich nur wichtig, dass die Musik hörbar ist.
Was mich bei dir nochmal interessieren würde, ist so eine Klassikerfrage, die wir aber schon wirklich schon auch hier in diesem Format schon lange nicht mehr gestellt haben. Sowas wie 10 Platten/Bands für so eine einsame Insel. Das würde ich jetzt von heutzutage, was würdest du mitnehmen, wenn du nichts anderes mehr hören dürftest? Können auch 10 Bands sein. Vielleicht müssen nicht unbedingt Platten sein.
Es ist dunkel hier, ne?
Hinten ist Bob Marley zu sehen.
Ja, also es gab eine Zeit, da habe ich nur, ich hatte eine Kassette im Ohr. Ich höre nicht viel Musik, ich habe nicht viel Zeit, Musik zu hören.
Ja, aber du bist dann auf dieser Insel, da hast du endlos Zeit.
Ja, krass, dann nehme ich eine Gitarre mit.
Das geht nicht.
Ach so.
Doch, kannst du zusätzlich noch haben.
Also Babylon bei Bass muss mit. Piss Factory von Patti Smith und Easter. Irgendeine Bob Dylan, ich weiß nicht welche. Die Doors. Also ich hatte plötzlich vor einem Jahr so ein Flash, dann habe ich plötzlich irgendwie die Doors live in, weiß was ich, When the Music's Over, und dann schreit dann dieser Einstelle, we want the world and we want it now. Und mein Leben lang wollte ich genau so schreien und genau dieses Feeling so haben. Ich habe da immer von geträumt, so. Ich wollte immer sein wie Jim. Also nicht immer, aber manchmal. Also, das sind 4, ne?
Ja.
Ali Farka Touré. Und zwar, shit, ich hab vergessen, wie sie heißt. Diese braune. Jan Gabarek. Dresden-Konzert.
Sagt mir, ich weiß gar nicht, was das ist.
Jazz ist das.
Das ist Jazz, ja. Norwegischer, Elfen-Jazz, norwegischer Jazz. Schreckliche Frage. Wie viele haben wir denn? Fehlen noch welche, ne?
5 oder 6.
Oh, nee, das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall höre ich, wenn ich ehrlich bin, jeden Tag bei Spotify eine random Reggae-Playlist, weil eigentlich höre ich nur Reggae.
Okay.
Ja.
Na gut. Nimmst du die Random Reggae Playlist mit? Why
Reggae
not?
Random Playlist, genau. Und für die stillen Momente den Gabarek und natürlich Patti Smith. Was haben wir denn noch? Joni Mitchell natürlich. Hiera und Blue. Ich wollte immer noch mal eine Coverversion von Blue machen.
Kommt ja vielleicht noch.
Das ist ja noch nicht ausgeschlossen, ne?
Ey, ich habe keine Lust mehr.
Das eine Stück, komm,
einer ist keiner.
Ganz anders, ich habe ein ganz großes Projekt schon wieder vor. Oh Gott. Nein,
welches
ich muss
denn?
Auf das Album fokussieren. Erstmal das Album. Also wir haben jetzt bestimmt 9. Eine fehlt noch. Und dann müssen wir bestimmt noch klassische Musik haben, natürlich. Also zum Beispiel Rimsky-Korsakow. Scheherazade.
Okay. Ja. Bist du eine Leseperson?
Wollte ich absolut mal fragen.
Ja?
Absolut. Ja.
Was war das letzte Buch, was dich wirklich außerordentlich bewegt hat?
Außerordentlich?
Ja, nicht nur, wo sagst du, war ein gutes Buch, sondern hat mich wirklich beschäftigt.
Oder dass du auch richtig aktiv weiterempfohlen hast.
Ey, die Leute um mich herum lesen keine Bücher. Wem soll ich denn welche empfehlen?
Ja, uns hier dein, uns, ja.
Ja, ihr werdet nicht glauben, das letzte, was ich gelesen habe, war Krieg und Frieden.
Nein.
Tolstoi. Weil mich diese Zeit gerade interessiert und ich wollte wissen, wie die aus russischer Sicht aussieht. Weil ich war im Kino, wie alle Welt, und habe Napoleon geguckt und dann fiel mir ein, ich habe irgendwann mal das doch gelesen, wie die damals, also die Moskowiter, ihre Stadt Napoleon überlassen haben und dachte, Mensch, das muss ich nochmal nachlesen. Die Geschichte finde ich vollkommen interessant. Und dann fiel mir ein, dass ich das doch bei Tolstoi gelesen habe. Und deswegen habe ich nochmal Teil 2 von Krieg und Frieden gelesen.
Und gibt es irgendein Buch, jetzt nicht aktuell, wo du sagst, das ist für dich am prägendsten? War für dich am prägendsten?
Nö. Also ich lese pausenlos, immer, jeden Tag. Ich fahre auch nie weg ohne 3 Bücher in der Tasche. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das war's. Bei der Musik schon, aber nicht bei Büchern. Mhm. Ist eher so, dass ich so jetzt, es interessiert mich ein, irgendwie mich beschäftigt ein Thema und dann gucke ich es von allen Seiten an. Wie gesagt, dass wir diese, ja. Und ich habe immer viele Bücher gelesen, die irgendwie, das fällt mir jetzt erst auf, ich habe ganz selten deutsche Literatur gelesen. Also was insofern jetzt ganz hilfreich ist, weil ich hatte so Situationen, da kommt jemand rein und soll bei mir Deutsch lernen. Also stand plötzlich eine Bauersfrau vor mir und hat 2 Agrarstudenten aus Kirgisistan im Schlepptau für den Deutschkurs und ich so, Kirgisistan! Chingis Aitmatov, Jamilia! Und den fiel so die Kinnlade runter. Da haben wir ja noch einen Song drüber gemacht. Also gibt es ja auf Where Did Our Love Go? Gibt es Jamilia. Und es gibt auch noch einen Remix von Jamilia. Und also da merke ich, dass mich das so, ja, ich wollte mal wissen, wie es anderswo so ist. Und habe mich so einmal um den Globus drumherum gelesen.
Nur gelesen oder bist du auch so eine Reisende? Reist du auch gerne in unterschiedliche Länder, nah und fern?
Ich reise absolut gerne, aber wenn man 2 Kinder hat und phasenweise alleinerziehend, dann wird es weniger mit dem Reisen.
Mhm. Gibt es irgendein Land, das du bereist hast, das dich besonders beeindruckt hat?
Ja, Indien und Nepal.
Was hat dich da so, in welchem Jahr warst du da?
Indien war ich 1989.
Mhm.
Genau, als ich wiederkam, war der erste Golfkrieg ausgebrochen.
Mhm. Für wie lange warst du da?
2 Monate.
Und was hat dich da so besonders beeindruckt?
Alles. Wie es riecht, wie es aussieht, die Farben, der Geruch, alles. Kann ich nicht an irgendetwas festmachen. Ich meine, das ist eine Kultur, die ist 5000 Jahre alt und älter. Das merkst du einfach. Das Beeindruckendste waren die schwarz-weißen niedersächsischen Kühe, die mitten auf der Kreuzung liegen, während die stinkenden Rikschas drumherum, die alles drumherum, der ganze Verkehr um sie herum. Pferd. Ich kann das nicht an irgendwas festmachen. Also und dann Himalaya und also einfach so Berge. Also ich bin einfach auch, also ich liebe beides, Natur, aber auch Städte. Also das war immer mein Liebstes, allein in einer fremden Stadt anzukommen und dann erstmal rumzulaufen, zu gucken.
Gibt es irgendeine Stadt, in der du noch nicht warst, von der du denkst, da würdest du gerne noch mal hin?
New York.
Oh, du warst, ihr wart auch mit der, ihr, du warst noch nie in New York?
I've never been to New York City.
Ach.
Das machst du aber schon noch, oder?
Weiß ich nicht, irgendwie hat das Interesse nachgelassen, aber irgendwie dann doch, ich würde es schon gerne. Ich habe immer gehofft, darauf gewartet, dass die Musik mich dahin bringt, aber es hat nicht geklappt. Vielleicht klappt es ja jetzt.
You never know.
Ach du, ja, du könntest, und dann stammt von dir auch dieses Lied. Ich war noch niemals in New York. Das, war das von dir?
Nein. Das war nicht von mir, nein. Aber Matthias hat mal irgendwie einen Song gemacht, wo er singt, I've never been to New York City. Und wenn er ehrlich ist, gibt dazu, dass ich ihm das eingeflüstert habe, diese Hookline.
Aber du warst auch noch nie in Amerika?
Nein. Ah. Früher war es zu teuer und wie gesagt, dann hatte ich immer zu wenig Geld. Jetzt ist es gar nicht mehr so teuer, aber ich habe, wie gesagt, auch, es wurde mir jetzt mal klar, als ich irgendwie voller Neid auf eine schlaue Freundin blickte, die gerade schon wieder nach Indien gefahren sind, sagt, naja, wenn du irgendwie vierstellige Beträge von deinem Brotjob irgendwie in die Musik steckst, dann ist das mit Reisen nicht mehr so viel.
Das ist richtig, ja.
Also da würde, es war auch erst, immer bin ich so arm und habe kein Geld. Ich sage, Katrin, irgendwo ist das Geld ja, also so arm kannst du nicht sein. Du hast immer eine Produktion bezahlt. Also bitteschön, stop yelling. Hör auf zu meckern und zu jammern und irgendwann, also das Geld kommt sicherlich nicht wieder rein, aber man kann ja auch mal auf, also irgendwann hört es auf, dass man immer wie ich was reinstecken muss und dann fliege ich nach New York.
Gut. Das gönnen wir dir.
Auf jeden Fall.
Aber es gibt dann auch so viele andere Ziele, also mal gucken, was man noch klappen muss. Ich meine, das ist schon auch interessant, wenn man irgendwie bei der Hürde 60 angekommen ist, verändert sich die Perspektive doch ziemlich radikal. Und dieses, okay, man muss sich schon noch fokussieren, was jetzt noch. Ne? Die Möglichkeiten sind nicht mehr endlos. Wenn man muss man es jetzt machen und man muss sich genau überlegen, was von den Sachen man machen will. Das hat auch Vorteile, finde ich. Das ist einfach interessant.
Na, guter Punkt.
Gibt es, ich würde jetzt denken, nein, aber gibt es irgendetwas, dass du bereust, in der Vergangenheit nicht gemacht zu haben?
Oh, bestimmt jeden Tag 1000 Dinge, aber dann letztlich auch nicht so, dass es mich wirklich. Also ich frage mich schon manchmal, ich hätte sicherlich an vielen Punkten mehr Energie in die Musik stecken können. Aber dann habe ich Energie in andere Dinge gesteckt und das war auch gut. Also nein.
Wie kann man dir eigentlich was Gutes tun?
Kauf mein Album.
Ja, das ist, why not?
Ja, das ist das Beste, was mir passieren kann. Mir was Gutes tun, wie so, ja, tut mir doch was Gutes.
Nee, das ist auch, wenn man jetzt sagen würde.
Stellt mir spannende Fragen, das ist doch super. Also einen Raum zu kriegen, ein Forum zu kriegen, überhaupt zu sprechen zu können, auch gerade vorhin, als wir bei dem Thema waren, Frauen überhaupt, also, ne, oder auch was soll kastrierte Philosophen bedeuten? Wie gesagt, das hat die meiste Zeit niemand interessiert. So, und das ist, finde ich, wunderbar, einfach sprechen zu können. Und dann dieser Podcast ist dann ja wahrscheinlich auch in der Global Library oder der Universal Library und
ever. Schön.
Bist du bereit für die letzte Frage, Katrin?
Ja.
Also, endlich. Yeah. Oh, nein, die letzte Frage lautet, was würde die 17-jährige Katrin denken, wenn sie Katrin 2024 treffen würde?
definitiv sich mal einen vernünftigen Haircut machen. Warte, ich muss eben überlegen.
Ja, mach mal.
Ich glaube, die 17-jährige Katrin wäre ziemlich zufrieden damit, dass die 61-jährige Katrin immer noch den Plan verfolgt. Das ist für mich ein roter Faden gewesen, was ich mein Leben lang da gemacht habe mit der Musik, künstlerisch oder als Philosophin, keine Ahnung. Es ist einfach so ein immer weiterentwickeln von Gedanken. Und das nächste wird vielleicht sogar ein Theaterstück, keine Ahnung. Also so. Und es ging eigentlich immer nur darum, Dinge zu verstehen und Dinge, ich denke, also das, nee, warte, nicht gleich reden. Ich habe neulich gemerkt, dass ich mit Schülerinnen, die dann 20 sind, ich habe auch zwei Kinder, mit denen ich ja sehr viel spreche und diskutiere, und dass ich mit denen über die gleichen Themen rede, natürlich wie die, die mich beschäftigt haben mit 17. Und zu merken, dass es eigentlich immer noch die gleichen Themen sind, die mich beschäftigen. Aber dass man ganz viel so, ne, das Leben geht ja in Spiralen, Entwicklung geht in Spiralen, man kommt immer wieder von anderer Seite, man kommt auch immer wieder am gleichen Punkt vorbei, aber man guckt von einer anderen Perspektive drauf. Und damit, da kann ich eigentlich sagen, ich bin ziemlich zufrieden. Wo ich also mit 17 war, wo ich jetzt bin.
Das ist doch schön. Finde ich auch. Aber würde die 61-jährige Katrin der 17-Jährigen noch irgendwas mit auf den Weg geben wollen?
Lass dich von den Männern nicht einschüchtern.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Danke, Katrin.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke euch. Es hat Spaß gemacht.